Die Predigt Kraft der Umwandlung wurde am Sonntag, dem 31.10.1965, in Prescott, Arizona gepredigt. Übersetzt wurde diese von Sibylle Blöcker. Es wäre ziemlich schwer für jedermann, sich in einer Zeit wie dieser auszudrücken, um zu sagen, wie sehr ich dieses Vorrecht schätze, heute Morgen hier zu sein und unter euch, um das Wort Gottes zu predigen, welches ihr sicher kennt. Und ich möchte Bruder Leo und Bruder Jean und euch allen für diese großartige Gelegenheit danken. Und als ich die erste bis zur letzten Hymne hörte, da ich etwas an diesem Gesang, es ist eine Anbetung, die man einfach nicht mehr findet. Es ist immer ein großes Vorrecht für mich, wenn ich hierher komme, etwa einmal im Jahr oder zweimal, um einfach von der Güte dieser Lieder erfüllt zu werden. Und ich dachte heute Morgen, als Bruder Leo das Lied »Sie kommen von Ost und West« ankündigte, an meine Frau, die es sang, als ich sie und Billy und Rebecca verließ, um diese große Erweckung zu beginnen, eine Speerspitze davon, wie sie die Nationen erfasste. Und ich dachte, als ich mir diese hübsche, sauber aussehende Gruppe von Damen anschaute, ich erinnere mich, dass Meda damals eine von ihnen war. Sie war ein kleines, schwarzhaariges Mädchen, und jetzt ist sie wie ich. Wir werden alt und grau, und unsere Zeit läuft ab. Und doch mit dieser großartigen Hoffnung, dass wir wieder in ihm versammelt sein werden, wo es keine Zeit mehr geben wird, kein Alter, nichts, was uns hindert oder stört. Ich glaube, ich kenne keinen Ort, den ich je in meinem Leben gesehen habe, vor allem mit so vielen Menschen, wo es so viele nette Christen gab, mit dieser Liebe. Lasst das niemals unter euch sterben, erinnert euch einfach daran. Ich habe früher ein wenig den Spruch unter den Menschen gebraucht. Der Name meiner Frau war Hope, meine erste Frau, Billys Mutter. Sie pflegten, wir waren damals zu dritt. Das war Hope, ich und Billy. Sie pflegten uns Hoffnung, Glaube und Nächstenliebe zu nennen. Und so hatte er einen strammen Glauben, wie in jenen Tagen zu glauben, dass dieses Wort wahr sei und was Gott verheißen hatte, würde er tun. Und, aber siehst du, das Größte davon ist die Nächstenliebe, ist die Liebe, wie Bruder Leo es heute Morgen ausgedrückt hat. Liebe, wo es da Zungen gibt, wird es aufhören, wo es Prophezeiungen gibt, wird es versagen. Aber wenn die Nächstenliebe, welche Liebe ist, wird es immer bestehen, siehst du? Liebes sterbendes Lamm, dein kostbares Wort wird niemals seine Kraft verlieren, bis die ganze erlöste Gemeinde Gottes gerettet wird, um nicht mehr zu sündigen. Seitdem ich im Glauben den Strom sah, deine fließenden Wunden versorgen, ist die erlösende Liebe mein Thema gewesen und wird es sein, bis ich sterbe. Seitdem ich im Glauben den Strom sah, deine fließenden Wunden versorgen, ist die erlösende Liebe mein Thema gewesen und wird es sein, bis ich sterbe. Ich denke, es gibt nichts Größeres als die Liebe. Und Liebe, wenn wir sie nicht ausdrücken können, nun, wir können sagen, dass wir Liebe haben. Das sagen wir einfach so. Aber wenn wir wirklich ausdrücken können, was wir gesagt haben, dass wir es haben, dann zeigen wir es in uns selbst. Nun, wir sind keine vollkommenen Menschen. Wir machen unsere Fehler. Wir tun Dinge, die falsch sind. Aber du siehst, dass die Liebe all das überdeckt. Wir sind bereit, wenn wir unsere Fehler sehen, zurückzukommen und uns gegenseitig zu entschuldigen. Das sind Krieger. Das sind wirklich Männer und Frauen, die galant sind. Jeder Mann kann auf das Schlachtfeld gehen, der die Nerven hat, dorthin zu gehen. Aber wenn er niedergerissen wird, dann steht er wieder auf und versucht es erneut, siehst du? Es gab dort ein Lied, das ein junger Mann und eine junge Frau in der Gemeinde zu singen pflegten. Wenn ich falle oder wenn ich versage, siehst du? Wenn ich falle oder wenn ich habe vergessen, wie es geht. Lass mich aufstehen und es noch einmal versuchen. Vergib mir, Herr, und versuche mich ein weiteres Mal. Wenn ich falle oder wenn ich sündige, lass mich aufstehen und es noch einmal versuchen. Vergib mir einfach, Herr, und versuche mich ein weiteres Mal. Und mit 120 Menschen, die hier zusammen sind, kann es passieren, dass der Feind unter euch eindringt und eure Gedanken durchdringt und dieses und jenes beginnt. Hört einfach auf, wenn ihr es tut. Denkt zurück. Denke an diesen Morgen. Denkt an die Zeiten, in denen ihr an himmlischen Orten in Christus Jesus zusammensitzt. Einige von euch sind Klempner und einige sind Zimmerleute und einige dieses, jenes und das andere. Ihr reibt euch jeden Tag die Schultern an der Welt, wenn ihr dort draußen seid. Aber wenn du diese Dinge siehst und große Versuchungen auftauchen, dann erinnere dich einfach an diese kleinen, heiligen Orte, wo du mit dem Einzigen zusammensitzt, was Bestand hat. Eure Jobs werden eines Tages versagen, eure Gesundheit wird versagen, sogar euer Leben hier auf Erden wird scheitern, aber dann wird das nicht scheitern. Und wenn er das Zentrum aller Dinge ist, dann lasst uns stets unsere Gedanken auf den Mittelpfosten richten, auf das, was uns hierher gezogen hat. Meine Güte, diese nette, sauber aussehende Gruppe von Menschen. Ich meine nicht so sehr eure Kleidung ist natürlich sauber, und Dinge, eure Gesichter. Ich denke, diese kleinen Damen hier, nicht ein Fleckchen Lippenstift an einer von ihnen, alle mit langen Haaren, jung und alt, mittleren Alters und so. Ja, siehst du, nun, du realisierst einfach nicht, was für einen Schatz du hier in diesem kleinen Kapellengottesdienst bekommen hast. Ich möchte mich auch bei Bruder und Schwester Schanz bedanken und für dieses Vorrecht, in ihrem Heim zu sein. Dies ist ihr Heim, nachdem sie ihren Besitz, ich denke in Kanada, verkauft haben und hierher gekommen sind, um bei uns zu verweilen. Wir haben keine irdischen Besitztümer mehr. Wir suchen nach einer kommenden Stadt, deren Erbauer und Schöpfer Gott ist. Und ich danke Bruder Leo und Jean dafür, dass sie der Vision treu geblieben sind, die ihnen gegeben wurde, als wir uns das erste Mal trafen. Kein Zweifel, aber was er euch schon oft gesagt hat. Es ist seltsam, ich habe es nicht einfach so gesehen. Ich wusste, dass dort etwas bevorstand, als der junge Bursche mit einem Traum, den er von einer Pyramide hatte, zu mir kam, indem er oben in dieser Pyramide stand. Und er kletterte hinauf, wo ich mich befand. Und ich stand draußen in einer Untertasse, einem Teller oder so etwas wie einem Licht. Er sagte, Bruder Brennen, wie kommt man dort hinauf? Und ich sagte, Bruder Leo, Gott muss einen Menschen in diese Position hier oben platzieren. Ich sagte, jetzt wo du es gesehen hast, kehre zu den Menschen zurück und sage ihnen, dass du glaubst, dass es von Gott ist. Und wenig wissend dann, als ich einen Ort hatte, ich liebe die Jungs und ich wollte sie in eine Position versetzen, wo ich mit ihnen sein konnte. Und sie begannen, Tonbänder aufzunehmen. Aber siehst du, soweit ich weiß, hätten sie immer noch Tonbänder aufgenommen. Aber was für eine größere Sache hat Gott für sie getan, als Tonbänder zu machen, siehst du? Fast jeder kann ein Tonband machen, der die Intelligenz hat, das Tonbandgerät anzuschalten oder kann es verkaufen. Aber es bedarf der Führung des Heiligen Geistes, um eine kleine Gruppe wie heute Morgen zusammenzuführen und sie in Harmonie und Einheit zusammenzuhalten und immer noch an der Botschaft festzuhalten. Gott, mögest du diesen Menschen ein langes Leben hier auf Erden gewähren, Glück und Freude und dann am Ende des Weges in die Freuden des Herrn eingehen. Wir sind nun bereit für die Schlacht. Die Trompeten haben posaunt, die Hymnen sind gesungen worden. Jetzt kommt das Wort. Ich denke, während ich hier stehe, dass, du weißt, ja, das tust du wahrscheinlich, aber diese Kommentare dieser jungen Soldaten hier zu hören, und ich selbst werde alt, und umherzuhören, und euren Glauben und euer Vertrauen und das, was ihr hineingelegt habt, um die Botschaft zu glauben, die ich von Gott bekommen habe. Nun, wenn es nicht für euch alle wäre, würde die Botschaft nichts nützen, siehst du? Es muss jemand sein, der daran glaubt. Und solange es von Gott kommt, wird jemand daran glauben, siehst du? Gott hat einen Weg gemacht. Er hat seine große Wirtschaft auf diese Weise eingerichtet, dass, wenn er etwas sendet, etwas dort ist, um dieses Etwas zu treffen. Die Tiefe antwortet auf den Ruf der Tiefe. So muss es sein. Ich mag das Wort, das Bruder Jean heute Morgen im Gebet gebraucht hat, in seinen erhabenen Gerichtssälen. So fühle ich mich, wenn ich die Brücke dort unten überquere, um dort hereinzukommen, wo Gott verehrt und respektiert wird, und behaltet es für immer so. Egal, wenn der Feind, denkt daran, vergesst das nicht, besonders Bruder Leo und Jean. Nun, denkst du, dass Satan das ungehindert so weitergehen lässt? Oh nein, das wird er sicher nicht. Er wird eines Tages einfach wie ein Wirbelwind heranfliegen. Aber wenn der Feind wie eine Flut hereinkommt, erhebt der Geist Gottes eine Standarte gegen ihn. Hebt euch einfach immer wieder im Gebet vor Gott empor. Haltet euch aneinander fest. Haltet euch an Gott, denn wenn ihr einander liebt, zeigt es, dass ihr Gott liebt. Daran werden alle Menschen erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, wenn ihr einer den anderen liebt. Und ich dachte vorhin, was für ein schöner Gesang, was für schöne Stimmen, was für eine feine Gruppe von Männern und Frauen, Ehemännern und Ehefrauen, jungen, alten und mittleren Alters, die hier zusammensitzen. Ich dachte, Nun, sie sollten es unten in Prescott haben. Sie sollten dort sein und auf diese Weise eine kleine Radiosendung haben. Dann, siehst du, wäre das einfach genau das, wozu Gott diese jungen Männer berufen hat, siehst du? Die Braut wird herausgerufen, siehst du? Herausgerufen. Nun, meine Arbeit ist hier draußen, um zu rufen. Und dann solche Sachen, wo ihr euch zusammensetzt und euch halten wollt, wo ihr eure Kinder erziehen wollt, ein jeder wacht jeden Tag, wie das Auge eines Adlers, der über seine Jungen wacht, so dass ihr nicht, wenn du etwas siehst, das falsch ist, dann rufst du diese Person zur Seite und betest darüber und Dinge auf diese Weise. Halte es rein, heilig, damit der Heilige Geist einen Ort hat, den er besuchen kann. Gott mag es, angebetet zu werden. Und wenn du ihn anbetest, dann ist es einfach nicht so, dass du ein Lied singst, wie wir es tun, sondern du siehst, dass es im Geist der Anbetung gesungen wird. Dann spürst du, wie der Heilige Geist zurückschlägt. Und ich sehe hier großartige junge Männer. Denke nur an den Tag, diese Gruppe junger Burschen, die dort sitzen, junge Burschen und ihre kleinen Frauen, die dort sitzen, und großartige, raue Männer, die dort sitzen und einfach weinen wie kleine Babys. Warum? Schau dir doch mal heute an. Sie sind hier draußen auf der Straße, leben im Ehebruch und im Dreck der Welt und so. Und zu denken, dass man sich trennen und auf diese Weise versammeln kann, wie der Psalmist sagte, siehe, wie lieblich und angenehm ist es, wenn Brüder in Einigkeit beieinander wohnen. Es ist wie das Salböl, das auf Aarons Bart war, das bis zu den Säumen seiner Kleider lief. Welches, das Salbungsöl, welches, weißt du, was das Salbungsöl getan hat? Es erhielt ihn, um in die Gegenwart Gottes zu gehen, siehst du? Er musste mit diesem Öl gesalbt werden, bevor er in das Angesicht Gottes ging. Und wenn Brüder in Einheit zusammen wohnen können, dann ist es wie mit diesem Öl. Wir gehen dann in die Gegenwart des Herrn mit dieser Salbung von Brüdern, die in Einheit zusammen wohnen. Das Öl steht für den Heiligen Geist. Können wir nun einfach ein Wort des Gebets haben, bevor wir in das Studium des Wortes eintreten? Himmlischer Vater, wie unser Bruder heute Morgen ausgedrückt hat, das Betreten der erhabenen Gerichtssäle des Herrn. Nun, Vater, wir erkennen diese Gruppe von Menschen hier, und was ich jetzt sage, werde ich am Tag des Gerichts zu verantworten haben. Und das sind deine Kinder. Segne sie, Vater, fortwährend. Segne Bruder Leo und Bruder Jean. Mögen sie von deinem Heiligen Geist geführt werden, um diese Menschen zu leiten, während wir diese Pilgerreise zum Sonnenuntergang machen. Und dann, o Heiliger Geist Gottes, führe uns zum Sohn, gewähre es, Herr. Brich für uns das Brot des Lebens durch das Wort. Und wir, jetzt erkennen wir, dass wir jetzt im Kampf sind. Wir ziehen hier draußen diesen Soldaten Rüstungsteile an, mit denen sie in den Stunden, die in diesem Leben noch übrig sind, kämpfen werden müssen. Und ich bete, Herr, dass du jedes Stück richtig an den Ort legst, wo es hingehört, wo sie gegen den Feind geschützt werden können, wann immer er gegen sie hereinkommt. Gewähre es, Herr. Wir beten im Namen Jesu Christi. Amen. Ich spreche jetzt etwas langsam, denn ich bin kein ausgebildeter Prediger. Ich weiß, dass hier Menschen sind, die klug, intelligent, intellektuell sind und das beiseite gelegt haben, um jetzt hereinkommen zu können und sich in Demut niederzulassen. Der große Paulus, der Apostel. Ich denke an seine Worte, als er sagte, ich bin nicht mit den verlockenden Worten der Menschen zu euch gekommen, weil ihr dort euren Glauben darauf setzen würdet. Aber ich komme zu euch in der Kraft des Geistes, siehst du? Die großen Dinge, von denen er wusste, dass er sie hatte, legte er beiseite. Und ich fühle mich heute Morgen wie Menschen hier, wie Bruder Yugi und Schwester Teacher hier, von den Missionsfeldern und viele von euch Menschen, die wirklich intelligent und klug sind. Und ich fühle mich sehr klein, hier zu stehen, mit nicht mehr Bildung, als ich habe, vor euch, aber ich, und dann zu sehen, dass ihr Leute euch vor diesen Dingen demütigt, sie ablegt und euch hinsetzt und einer Person zuhört, die kaum sein ABC kennt. Das macht große Menschen aus euch. Es ist nicht derjenige, der seine Schultern herausstrecken kann und hinausgeht, und es ist derjenige, der sich demütigen kann. Ich denke, der Charakter eines Menschen wird gemessen, nicht an den Muskeln an seinem Arm oder an den Schwielen in seinen Händen, aber an der Tasche in den Knien seiner Hose, wo er gebetet hat. Ich denke, das ist es, was den Menschen ausmacht. Nun, ich möchte heute Morgen etwas aus der Bibel lesen. Ich mag das Wort, du nicht auch? Nun, wir haben den Herrn angebetet und wir werden ihn weiterhin anbeten. Jetzt lasst uns ihn anbeten als ein schneidendes, scharfkantiges Schwert, das sich durch uns bewegt, um herauszufinden, wo wir stehen. Und ich sage dies, weil dies ein Ort ist, an dem ich das Gefühl habe, dass ich die Dinge, die ich heute Morgen sagen möchte, lehren könnte. Und dann, natürlich werden Bruder Leo und Jean und Sie darauf üben, wenn wir gehen, und werden die Punkte herausbringen, wie ich ihn heute Morgen in seiner Botschaft so gnädig erwähnen hörte, dass er das versteht. Aber du kannst es so nicht von der Plattform aus sagen oder auf den Tonbändern. Aber siehst du, setz dich einfach hin und studiere sie. Studiere sie einfach immer und immer wieder. Es ist schwer zu verstehen, so viele Menschen missverstehen es. Und wusstest du, kleine Herde, dass es unter allen Menschen so ist? Es war schon immer so. Wenn sie unseren Herrn und Retter Jesus Christus nicht verstehen konnten, sogar seine Apostel, siehst du, wie können wir dann erwarten, es in der heutigen Zeit zu verstehen, siehst du? Er sagte Dinge, die direkt sind, wisst ihr, und er würde sie nicht erklären, er würde sie nur sagen. Er sagte zum Beispiel, es sei denn, ihr esst das Fleisch des Menschensohnes und trinkt sein Blut, so habt ihr kein Leben in euch. Was wäre, wenn ein Arzt in der Nähe gestanden hätte oder eine Krankenschwester oder irgendetwas in dieser Versammlung, zu der er an diesem Tag sprach? Nun, sagten sie, dieser Mann ist ein Vampir, siehst du? Er möchte sein Blut trinken. Siehst du, er hat es nie erklärt. Er hat es nur gesagt. Aber später kam Paulus und erklärte es, wie es war, das Abendmahl zu nehmen, wisst ihr, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Und so sagte er einfach diese Dinge. Und schließlich, endlich, als die Apostel eines Tages, sogar nach der Auferstehung, dort war einer, der lehnte sich an seine Schulter, Johannes, den er liebte. Er war ein junger Mann. Und er sagte, was geht es euch an, wenn dieser Mann bleibt, bis ich kommen werde? Dort ging ein Spruch unter ihnen um, dass Johannes nicht sterben würde, bis Jesus wiederkommt. Das hat Jesus nicht gesagt. Er sagte, was geht es euch an, wenn er bleibt? Und dann liest man natürlich im Wort, wie Gott dann, das wurde zu einem Zweck gesagt, diese Dinge sind alle für einen Zweck. Gott nahm diesen jungen Johannes und erhob ihn im Geist und sah sein Kommen, bis in das Zeitalter, das hereinkommen wird, siehst du? Er sagte, was geht es dich an, wenn er bleibt? Er verweilte ihn nicht körperlich, aber das Wort, das er durch ihn sprach, brachte uns in dieses Zeitalter, wo wir jetzt sind, siehst du? Es wirkt also alles zum Guten zusammen. In Römer, einem sehr vertrauten Kapitel, möchte ich hier ein paar Verse nehmen und etwa die ersten zwei Verse, denke ich, und lesen. Und darin versuchen, es so gut zu erklären, wie ich es weiß, durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Römer, 12. Kapitel. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches euer vernünftiger Dienst ist. Ich dachte, das war so schön für diese Gruppe heute Morgen, was ihr getan habt. Und jetzt, und ist eine Konjunktion, wie ich es verstehe. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eurer Gedanken, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Das ist es, was wir alle tun möchten, nicht dieser Welt gleichförmig sein, sondern verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Geistes, um den vollkommenen und annehmbaren Willen Gottes zu tun. Nachdem wir gerettet wurden, wie wir es sind, und mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wie wir es sind, möchten wir nun, dass die Gesinnung, die in Christus war, in uns ist, damit wir von den natürlichen Dingen des Lebens verwandelt werden und dazu gebracht werden, den vollkommenen Willen Gottes zu tun, durch die Verwandlung des Geistes Gottes durch sein Wort. Nun, mein Thema ist die Kraft der Verwandlung. Ich darf meine Bibel hier lassen. Nun, früher, vor Jahren, als ich ein junger Mann wie diese Männer war, hatte ich es nicht nötig, meine Schriftstellen und Dinge niederzulegen, wenn ich studierte. Aber jetzt, da ich alt werde, trage ich ein kleines Buch bei mir. Und wenn ich etwas bekomme, dann schreibe ich es auf. Ich muss es auf die Schriftstelle stellen. Früher hatte ich einfach die Schriftstellen in meinem Kopf. Dann kam ich direkt darauf. Aber, liebe Freunde, ich bin nicht mehr so jung wie ihr heute Morgen, sondern ich bin alt und ich habe viele harte Kämpfe durchgemacht, seht ihr? Und indem man durch diese harten Kämpfe geht, kommt man dahin, wo wir heute Morgen sind, seht ihr? Ich bin sicher, dass du verstehst, dass Gott mich da hat durchgehen lassen, damit mein Leben einen Weg eröffnet, um zu sagen, das ist es, siehst du? Dann rennt ihr alle zu diesem Weg. Aber vor mir war jemand dort, der mir den Weg eröffnet hat, den ich gehen kann, siehst du? Und wir öffnen den Weg einer für den anderen. Und, wie du siehst, irgendwann ein alter Veteran, der alt wird und seine Spuren überall über ihm. Und, wie Paulus einmal sagte, ich trage an meinem Leib die Zeichen Jesu Christi, siehst du? Wie Timotheus auf diese Spuren schaute, ich schätze, mit Ehrfürchtigkeit, als er es dem jungen Timotheus übergab. Nun, verwandeln. Ich habe früher für ein öffentliches Versorgungsunternehmen gearbeitet, wo wir Transformatoren hatten. Und transformieren, nun, das Wort bedeutet an sich so etwas wie, transformieren bedeutet etwas, das verwandelt wurde. Etwas, das sich von einer Sache in eine andere verwandelt hat. Und wie ich in den nächsten 45 Minuten oder einer Stunde über das Verwandeln sprechen möchte, möchte ich diesen Text gebrauchen. Und ich werde hier vielleicht einige Dinge sagen, die sehr seltsam erscheinen. Und, wie Bruder Leo gerade gesagt hat, nimm es mit und studiere es einfach ein wenig, siehst du? Denke einfach ein bisschen darüber nach. Verwandelt zu werden bedeutet, verändert zu werden und zu etwas anderem gemacht zu werden. So wie eine Kaulquappe von einer Kaulquappe zu einem Frosch verwandelt wird, siehst du? Einmal schaute er wie ein Wels. Er schwimmt herum, er hat einen Kopf und seinen Schwanz und alles sieht einfach aus wie ein Wels. Nach einer Weile beginnt er zu verlieren. Er verliert den Schwanz und er verwandelt sich von einer Art in eine andere. Ich denke, das ist es, was Paulus im Sinn gehabt haben muss, als er sagte, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung. Lass uns sehen. Lass mich das richtig bekommen. Und seid nicht gleichförmig, ihr wisst, was gleichförmig ist. Seid nicht gleichförmig mit dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Gedankens. Erneuerung deiner Gesinnung. Die Dinge, die du einmal für wertvoll hieltest, lege das beiseite und werde zu etwas anderem umgewandelt. Was du einst warst, zu dem, was du jetzt bist, siehst du? Durch die Erneuerung deines Gedankens, damit du den guten und wohlgefälligen und vollkommenen Willen Gottes erweist. Oh, das ist es, was wir alle wissen möchten, wie man es tut, siehst du? Wir sind hier, wir lieben ihn, er hat uns gerettet. Nun möchten wir wissen, was wir tun sollen. Und wir versuchen heute Morgen einen kleinen Schritt zu nehmen, um uns einfach ein bisschen höher zu erheben. Manchmal müssen wir Dinge treffen, die... Du musst einfach nur ein bisschen durchhalten, bis wir sehen, was dabei herauskommt. Nun, in 1. Mose, dem ersten Kapitel, bewegte sich der Geist Gottes über das Gesicht des Wassers. Wir erkennen, dass das Wasser und die Bibel sagt am Anfang dort zurück, dass die Welt war ohne Form und war leer. Dort war nichts als einfach nur eine Dunkelheit des Chaos. Und in was für einer schrecklichen Form muss es gewesen sein? Nichts, aber weit in die Dunkelheit dort drüben, ohne Licht oder irgendetwas und die Wogen des Wassers. Und dieser wandernde Stern drehte sich herum und herum, die Bahnen irgendwo dort draußen. Es muss eine ungeheure Masse von etwas Verlorenem gewesen sein, wie es war, konnte seinen Weg nicht finden. Und das ist es, was wir werden, wenn wir zu wandernden Sternen werden, die sich von Gott entfernen, einfach ohne Hoffnung, ohne Gott, ohne, einfach in der Dunkelheit herumwirbeln, ohne zu wissen, wann wir, wohin wir gehen. Und Gott nahm dieses große Chaos der Dunkelheit und verwandelte es in einen Garten Eden, siehst du, durch sein Wort. So werden wir verwandelt, durch Gottes Wort, als Gott sagte, es werde Licht, und diese Masse der Schöpfung dort draußen um die Sonne hereinkam und begann, sich um die Sonne zu drehen, und ein Garten Eden wurde, weil es dem Wort Gottes gehorchte. Es tat den vollkommenen Willen Gottes, denn es wurde durch das Wort Gottes vom Chaos in einen Garten Eden verwandelt. Das ist es, wofür wir hier sind. Das ist meine Botschaft. War es die ganze Zeit? Ist das Wort Gottes. Daran müssen wir festhalten, egal welche anderen Dinge auch geschehen. Verbleibe immer mit dem Wort. Überprüfe immer deine Motive und Ziele, ob es mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Wenn es das nicht tut, verlasse es, siehst du? Aber wenn es mit dem Wort Gottes ist und mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann halte dich daran. Nun, Gott lässt es manchmal, genau wie eure kleine Gruppe hier heute Morgen, nicht einfach über Nacht geschehen. Er lässt Gott, wir sind es, die in Eile geraten. Gott ist nie in Eile. Er sagt es einfach und es wird sein. denn wenn er etwas sagt, dann muss es auch sein. Es wird einfach so sein. Er lässt es seine Zeit nehmen. Er ließ die hebräischen Kinder, diese berühmten Charaktere der Schrift, die auf Gottes Wort stand, dass es wahr sei, sie sagten, unser Gott ist imstande, uns aus diesem feurigen Ofen zu erlösen. Dennoch, siehst du, wir werden uns nicht vor dem Bild beugen, weil es gegen das Wort ist, siehst du. Auch wenn er uns tötet, wird er uns wieder auferwecken, siehst du. Und er ließ sie bis an den Rand dieses großen Ofens gehen und hineinfallen, bevor es so aussah, als würde er überhaupt Aufmerksamkeit zeigen, als würde er nicht einmal zusehen. Aber er schaut immer zu. Er schaut immer auf das hier. Nun, Gott sagte, es werde Licht, und 6000 Jahre hat es gedauert, bis dieses Eden in Existenz kam, und wir werden in der Schriftstelle gelehrt. Denn ein Tag auf Erden ist wie 1000 Jahre bei Gott. 1000 Jahre auf Erden sind ein Tag bei Gott. Also dauerte es 6000 Jahre, um diese Erde zu machen und sie in einen Eden zu bringen. Aber du siehst, es war Gott, der große Meister aller Intelligenz, und er hatte in seinen Gedanken, was er tun wollte. Einfach so, wie die Männer, die diesen Wohnwagen bauten, als ihr Brüder hier diesen Park entwarfen, wie ihr ihn machen würdet, war es in euren Gedanken. Ihr habt diese Vision immer wieder ausgeführt. Das ist die Weise, wie es Gott mit der Welt gemacht hat. Er arbeitete. Es war in seinen Gedanken. Und wenn du es bemerkst, kommt es wie durch Evolution, als ob er immer mehr lernte, etwas größer und größer zu machen. Aber siehst du, er stand über allem und ließ es sich einfach so entwickeln, siehst du? Alles, was er auf die Erde brachte, von der Pflanzenwelt bis hin zu den Fischen und so weiter. Es kam bis zu den Vögeln und den Tieren und dann etwas nach seinem eigenen Bild, ein Mensch, und hörte dort auf, siehst du, weil es bis zu seiner Vollendung war, was er wollte. Das ist der Weg, wie du beginnst, wie dieser Anhänger. Du legst vielleicht den Rahmen hin und sagst, was machst du da? Wie ihr, als ihr alle die ersten Felsen von dieser Ecke hier wegbewegt habt, was macht ihr da? Siehst du, es sah nicht so aus, wie es jetzt sein würde. Es sieht aus wie ein kleiner Eden, weil es in euren Gedanken war, was zu tun ist, und ihr habt einfach weitergearbeitet. Nun möchten wir selbst durch die Erneuerung unserer Gedanken verwandelt werden, siehst du? Nicht das, was wir auf dieser Erde haben, wonach wir auf dieser Erde Ausschau halten, sondern das, wo wir hineinkommen werden in die Welt, die da kommen wird, verwandelt durch die Erneuerung unserer Gedanken. Nun, 6000 Jahre hat Gott genommen, um dies zu machen, und wir sehen in 1. Mose 1, wir sehen, dass Gott ein Ziel hatte, das er verwirklichen wollte. Und so viele Menschen in der Lehre über 1. Mose, hier hinten im 1. Kapitel und im 2. Kapitel und im 3. Kapitel besonders, es sieht so aus, dass Gott sich wiederholt. Oder er sagte, er ging voraus und sagte all diese Dinge, die er tat. Oh, es werde Licht, und es werde dies, und es komme hervor. Und dort war noch nicht einmal eine Sache, es gab nichts, dort gab es kein Licht. Die alte Welt trieb immer noch dort draußen in der Dunkelheit, bedeckt mit Wasser. Aber siehst du, er hatte sein Wort gesprochen, und dann hat er gesprochen. Wir bemerken es hier in 1. Mose 1. Und er schuf den Menschen nach seinem Bilde, als sein Abbild, als Abbild Gottes machte er ihn. Er machte ihn Mann und Frau. Siehst du, er machte den Menschen. Er sprach einfach das Wort. Dann finden wir heraus, nachdem viele Tage vergangen waren, vielleicht Hunderte und Hunderte von Jahren, gab es immer noch keinen Menschen, der den Boden bearbeitete. Niemand, der den Boden bearbeitete. Also formte Gott den Menschen aus dem Staub der Erde, siehst du? Er hatte das Wort gesprochen und dann musste das Wort geschehen. Nun, als er sagte, es werde Licht, hat es vielleicht Hunderte von Jahren gedauert, vielleicht 800 Jahre, bevor es dort ein Licht gab. Aber es geschah, weil Gott es gesagt hatte. Und Gott wird eine Gemeinde haben. Es ist mir egal, wie viele dunkle Zeitalter wir hindurchgehen und was auch immer mehr. Er wird eine Gemeinde ohne Flecken und Runzeln haben, ob wir nun dazugehören oder nicht, weil er bereits gesagt hat, dass es geschehen wird. Es wird dort sein. Und er hat befohlen, es in das Pflanzenleben zu verwandeln. Und jedes Leben, das er hervorbrachte, sagte er mit diesen Worten wie, es soll eine Palme sein, lass dort eine Eiche stehen, lass dort eine Tanne sein. Schau mal in die Wüste, wo wir leben, hier unten in Tucson. Dort draußen gibt es Kakteen. springende Kakteen, alle Arten von Kakteen. Nur 30 Minuten von dort entfernt steht oben auf dem Berg eine Schirmentanne. Dieser Kaktus wird dort oben nicht wachsen und die Schirmenkiefer wird auch nicht hier unten wachsen. Also, wo war die Intelligenz, die den Samen gepflanzt hat? Siehst du? Sie mussten von irgendwoher kommen. Es war Gottes Wort. Lass es sein. Und das war es. Nun, wir finden heraus, dass all dies, nachdem er es gemacht hatte, es in seine Art und sein Leben verwandelte. Und es wurde alles durch das Wort Gottes, des Schöpfers, hineingestellt. Wir finden heraus, dass dies alles in ein Hauptquartier gestellt wurde, genannt der Garten Eden. Und Gott stellte seinen Sohn und die Braut seines Sohnes über all das, siehst du? Diese große Schöpfung, siehst du, er hatte einen Grund dafür. Er machte alles so schön. Er machte die Blumen, das Leben und die Vögel. Und dort gab es keinen Tod, keine Sünde, keinen Kummer, keine Krankheit. Und all diese großartigen Dinge mündeten in ein großes Hauptquartier, welches der Garten Eden war. Und dort stellte er seinen Sohn Adam und Adams Braut, seine Frau. Nun, man könnte sagen, es war seine Frau. Potenziell war es seine Frau, aber er hatte noch nie wirklich seine Frau gewesen. Wie in der Schriftstelle, die wir finden, wo es heißt, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das, was in ihr empfangen ist, ist vom Heiligen Geist. Siehst du? Nun, es war seine Frau, als er das Versprechen machte, sie zu heiraten oder sie zu haben, aber dennoch war sie noch nicht seine Frau, weil er sie noch nicht als Frau kannte. So war es also hier. Der Grund, warum ich sagte, Gottes Sohn und seine Braut, Adam hatte seine Frau nie als Ehefrau gekannt, aber dennoch war sie potenziell seine Frau. Einfach so wie jetzt die Gemeinde und Christus. Nun, dann konnte alles ruhen, weil alle guten Wortsamen Gottes, die er gesprochen hatte, hatten von ihrer Art hervorgebracht. Die Erde kam herein, dort war Licht, dort war Sonnenschein, als er die Sonne scheinen ließ. Nun, warum brachte er die Sonne zum Scheinen? Er hatte den Gedanken, siehst du, dass, wenn die Sonne nicht scheint, die Blume nicht wachsen wird, die er ins Dasein spricht. Er macht alles so, dass es seinen Zweck erfüllt, was auch immer es ist. Wie ein Baum, er trägt eine bestimmte Eichel oder er trägt einen Apfel, er macht die Früchte des Gartens und so weiter. Es ist alles für einen Zweck und alles war geschehen und er hatte es gesprochen. Nun, das Einzige, was er tun musste, nachdem er es gesprochen hatte, dass er vielmehr zur Ruhe gehen konnte. Denn er hatte es gesprochen und es war, alles musste in Erfüllung gehen, weil er es gesprochen hatte. Ich weiß nicht, wie viel es durchmachen musste, bevor es zustande kam, wie viele Ablehnungen und was auch immer mehr, aber es musste zustande kommen, weil er gesagt hatte, es würde zustande kommen. Er hatte es gesprochen. Genauso ist es damit, in den letzten Tagen eine Gemeinde hier zu haben. Er wird eine Braut haben. Er ist in der Lage, aus diesen Steinen Kinder für Abraham auferstehen zu lassen. Wenn wir ihm nicht folgen, wird er jemand anderen bekommen, der ihm folgen wird, siehst du? Er wird es haben, weil er es bereits gesprochen hat. Was auch immer er sagt, es muss so sein. Es kann sich nicht verändern. Es muss so hervorkommen, weil er es so gesagt hat. Und all diese große Sache, von der er wusste, dass sie geschehen würde, nachdem er es gesprochen hatte, konnte er sich ausruhen, alles unter Kontrolle. Sein Same war sein Wort, und sein Wort ist sein Same. Jesus sagte es. Und alles würde in Ordnung sein, weil er gesagt hatte, dass es von seiner Art hervorbringen sollte. Es sollte sich nur in seine Art verwandeln, siehst du? Sein Wort musste von seiner Art sein. Als er sagte, eine Palme, meinte er nicht eine Palme und eine Eiche gemischt. Er meinte eine Palme hier und eine Eiche hier. Alles an seinem Ort. Oh, wenn wir das nur lernen könnten. Dass wir, egal welcher Teil des Wortes wir sind, wir müssen unseren Platz einnehmen, egal was es ist. Ich denke manchmal an eine kleine Schwester, die hier im Rollstuhl sitzt. Wie viele treue Gebete wurden über sie gemacht. Dann verstehen wir es nicht, also übergeben wir es einfach an Gott. Und sie ist eine Blume hier unter euch, mit ihrer Freundlichkeit und allem. Siehst du, dass wir aufstehen und herumgehen können, wie sehr würde sie sich danach sehnen. Aber trotzdem ist sie angenehm. Einfach die Art, wie sie sitzt. Es inspiriert mich immer, die kleine Dame zu beobachten, siehst du, weil sie... Wir alle glauben an Heilung. Wir haben gesehen, dass Gott Wunder tut, die weit darüber hinausgehen, siehst du. Und sie weiß das auch. aber sie ist bereit, ihren Platz einzunehmen, siehst du, was auch immer es ist. Das ist es, was wir möchten. Und ich glaube, es war David, der sagte, ich will lieber ein Fußabtreter im Haus des Herrn sein, als mit den Gottlosen in Zelten zu wohnen, siehst du, egal was es ist, meinen Platz einnehmen. Manchmal musst du dich von allem trennen, was dir auf Erden lieb ist, um deinen Platz einzunehmen, zu dem Gott dich berufen hat. Ich bin sicher, du kannst zwischen den Zeilen lesen, was ich sage, siehst du? Manchmal ist es die dir allerliebste Person auf Erden, der du die Hand schütteln musst und du dann die Position in Christus einnimmst, zu der Gott dich berufen hat, siehst du? Aber was tut Gott? Er verwandelt dich von dem, was du warst, vielleicht eine Tochter oder ein Sohn oder was auch immer es ist, aus einer lieben Familie manchmal. Er stellt dich an einen anderen Ort, weil es seine Art ist, es zu tun, siehst du? Durch die Erneuerung deiner Gedanken, um dem Wort Gottes zu gehorchen, egal wie hoch der Preis ist, siehst du? Diese Dinge können nicht hereinkommen. Es hat nicht gerufen. Unsere Erlösung war keine billige Sache. Es war der Sohn Gottes, der für uns sterben musste, siehst du? Es ist nicht. Dinge von Wert kommen zu einem großen Preis. Diese Botschaft zu bringen war nicht einfach, siehst du? Nein, das ist es nicht. Ich musste alles aufgeben, was mir lieb war, sogar meine eigenen Leute, alle. Aber siehst du, der Wert davon ist, siehst du, den Willen Gottes zu tun und das zu tun, was, zu wissen, dass etwas in mir ist, wenn sie früher sagten, nun, sie wollten mich wegstellen, sie dachten, ich wäre verrückt geworden, im Namen Jesu Christi zu taufen, entgegen der Gemeinde und all diese Dinge. Sie sagten, der ist verrückt. Aber siehst du, egal was sie sagten, das ist etwas, das getan werden muss. Und Gott nimmt einfach eine Person, drückt ihn in die Hand und sagt, tu dies, und du tust es. Was für ein Preis mag es für den heiligen Paulus gewesen sein? Er unterrichtete unter Gamaliel, dem größten Lehrer seiner Zeit. Und sie kamen herab, und genau das, was er für Ketzerei hielt, das, was er für das Schlimmste hielt, was der Gemeinde Gottes hätte passieren können, er dreht sich herum und wird ein Teil davon. Was für eine seltsame Sache. Und wie Gott auf wundersame Weise wirkt, auf seltsame, merkwürdige Weise, seine Wunder zu tun. Als Gott es gesprochen hatte, wusste er, dass sein Wort ein Same war, und es konnte, es würde von seiner Art hervorbringen. Nun, es wurde ihm befohlen, nur von seiner Art hervorzubringen. Und das wird es immer tun, wenn der Mensch nicht daran herumfuscht. Und so würde auch Gottes Gemeinde und alles andere von der Art hervorbringen, wie es zuerst war, wenn die Theologen nicht an diesem Wort herumfuschen und versuchen würden, es irgendwo anders hinzustellen oder etwas anderes. Gott hat es gesprochen, und egal wie sehr sie versuchen es zu verunreinigen und zu manipulieren und so weiter, es wird von seiner Art hervorbringen. Dort gibt es einfach nichts, was es aufhalten könnte. Ich hoffe, ich klinge nicht so, als ob ich euch alle anschreien würde. Ist das zu laut? Und siehst du, jetzt finden wir alles in Ordnung. Gott hat es gesprochen. Und er sagte, es werde, und es werde ein Eden, es werde schöne Blumen, es werde mein Sohn nach meinem Ebenbild dort drüben im Garten Eden stehen und seine Braut an seiner Seite stehen. Oh, wie schön, was das war. Und der Vater, er war ein Vater, siehst du? Also sind dort seine eigenen Kinder hervorgekommen, und er machte ein Paradies für sie. Gott liebt es, Dinge für seine Kinder zu tun. Erinnert ihr euch nicht, wie ihr Mütter und wie ihr, egal wie, wenn ihr beim Tisch Zugeständnisse machen musstet, wenn Junior ein gutes Paar Schuhe brauchte, die ihm gefielen, ihr habt es getan, siehst du? Egal was es war, ihr habt etwas für eure Kinder getan. Papa, wie du noch etwas härter arbeiten würdest, um etwas für die Kinder zu kaufen, siehst du? Nun, das zeigt einfach, dass wir hier ganz unten ein Elternteil sind. Er ist der extremste Elternteil, siehst du? Und wie viel mehr? Kein Wunder, dass der Apostel sagte, das Auge hat nicht gesehen, das Ohr hat nicht gehört und es ist nicht in das Herz des Menschen gedrungen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Wir können es uns einfach nicht in unseren Gedanken vorstellen. Unser Geist ist nicht geeignet, in die richtige Richtung zu denken, was Gott für uns, die wir ihn lieben, auf Lager hat, siehst du? Ich kann mir vorstellen, was es sein wird, ich kann denken, was es sein wird, aber meine Gesinnung ist nicht fähig zu denken, wie groß es ist. Es geht darüber hinaus. Kannst du dir vorstellen, wie der Himmel sein wird, wenn wir alle dort sein werden und jung und ohne Sünde und ohne... Oh, was für ein schöner Ort! Aber siehst du, es geht darüber hinaus, siehst du? Es kann nicht einmal in das Herz des Menschen eindringen, was Gott für sie auf Lager hat. Er hat es gesprochen und es wird so sein. Nun, nach all diesem schönen Plan, den er dort von seinem, ich will es nicht in diesem Wort Layout sagen, aber so ähnlich wie die, nennen die Mütter, bevor das Kind kommt, das nicht Layette? Sie bekommen die, all die kleinen Schüchen und alles bereit, weißt du, nur für das Eintreffen dieser kleinen Portion Liebe, die Gott euch sendet, erhalten. Das ist es, was Gott für Adam und Eva getan hat. Er schuf diesen Garten Eden. Er hatte es gesprochen. Er hatte es in seinen Gedanken. Und wenn er es sagt, dann muss es auch geschehen. Behalte das jetzt im Kopf. Was er sagt, das muss geschehen. Siehst du, er kann nicht. Nichts kann es verhindern. Nichts kann es daran hindern, dass es geschieht. Es gibt nichts, was es aufhalten kann. Gott hat es gesagt. Damit ist es erledigt. Gott hat es gesagt, es wird geschehen. Nun, er hatte all dies im Gedanken und er sagte, lass dort, das ist 1. Mose 1, siehst du, lass dies sein, lass das sein, lass das sein. Er säte Samen, lass es hier sein, lass es hier sein, lass es hier sein. Und er wusste, dass es so sein wird, weil es sich nicht ändern kann. Nun, das gibt uns den Glauben. Und was er hier sagte, es wird so sein. Lasst uns also diesen Samen in unser Herzen fallen lassen, damit wir der Nährboden dafür sind, siehst du, in unsere Herzen. Und lass uns diesen Platz ausleben, an den er uns gestellt hat, in den letzten Tagen, siehst du? Lass den Samen in unsere Herzen fallen, Herr. Lass dein Wort in mein Herz fallen. Lass dort kein Unglauben sein. Wie Abraham, als er ein alter Mann war, schaute er auf das Unmögliche. Wie werden sie das machen? Wie wird er so sein? Er hat das nie in Betracht gezogen. Er empfing einfach das Wort Gottes und ging weiter und glaubte daran. Und Gott brachte es in Erfüllung. Nun, Gott hatte all diese Dinge gesagt, also wusste er, dass es geschehen würde. Und so war es. Er brachte es nach seiner Art hervor. Nachdem er also den ganzen Samen in das lebendige Wesen und die Schöpfung verwandelt hatte, die es sein sollte, kam es einfach hervor, wie er es gesagt hatte. Er sagte, lass es sein. Vielleicht vergingen Hunderte und Hunderte von Jahren, aber hier ist es, ein wunderschönes Eden, und die großartigen Vögel fliegen zu. Diese Vögel hätten nicht sterben müssen, und der Wolf und das Lamm weideten zusammen, und der Löwe, der Leopard und der Ochse, und dort gab es kein Töten, keinen Tod, kein Leid, und dort gingen Adam und Eva im Garten Eden, und jeder Same brachte etwas hervor. Es konnte nie noch etwas anderes tun. Er konnte nie etwas anderes tun, weil Gott sagte, lass es so sein. Es musste so sein. Oh, wie gerne würde ich hier einfach eine Minute anhalten, um zu sagen, siehst du, dort ist der Punkt, an dem wir noch stehen, die Vollendung dieses Wortes. Nun, Gott sagte, es werde, und hier ist es zuerst hervorgekommen, vollkommen, einfach, genau. Nun kann dieser Baum nur diesen Baum hervorbringen. Dieser Baum kann nur diesen Baum hervorbringen. Und Adam, ein Sohn Gottes, kann nur einen Sohn Gottes hervorbringen, siehst du? Begreifst du, was ich meine? Es ist jede Sache nach seiner Art. Und so konnte Gott sagen, nun, ich werde jetzt einfach ruhen. Und hast du bemerkt, es waren sehr wenige Worte, die Gott von da an tatsächlich gesprochen hat. Er übergab es, nach dem Sündenfall, seinen Propheten, und die bringen jetzt das Wort hervor, siehst du? Gott ruhte. Er hatte nichts mehr zu tun. Sie gingen einfach zu seinem Hauptquartier, klopften an die Tür und sagten, Vater, was ist es? Und er sendet das Wort durch sie, siehst du? Er hat ein System und einen Weg, diese Dinge zu tun. Lass es einfach sein. Und so war alles, alles von seinem Samen bringt seine Art hervor. Jetzt, wo alles so schön aussah und alles einfach so kam, wie Gott es gesagt hatte, kommt hier dieser schleimige, schmutzige Verführer. Das ist es, wovor ich versuche, euch alle hier zu warnen. Wenn du siehst, dass Gottes Same anfängt zu greifen, zu wachsen, dann nimm dich in Acht vor dem Kerl, der hereinkommen wird, einfach so schleimig, wie er sein kann. Zitiert die Schrift zu denjenigen, wer es nicht haben will, siehe. Achte auf ihn, weil er ein Verführer ist. Ich werde es so nennen. Anstatt sich anzupassen, ist er ein Deformierer, der die Dinge, die angepasst wurden, deformiert. Er ist ein Deformierer, und er, ein Deformierer oder ein Pervertierer oder ein Korrumpierer des ursprünglichen Samens und des ursprünglichen Programms. Nun, du siehst hier, wie in eurer Gruppe heute Morgen, habt ihr ein Programm, ihr habt eine Vision. Nun beobachtet diesen Verderber. Oh, er wird gerissen sein, so raffiniert wie er sein kann, siehst du? Aber behalte deine Vision, siehst du? Halte daran fest. Wir finden auch heraus, dass er, als er hereinkam, den Samen deformierte. Und er verdarb diesen Samen, indem er in den Nährboden, welcher Eva war, eindrang und diesen Samen mit einem verderblichen Samen verdarb, bevor es dort hineinkommen konnte, um diesen wunderschönen Garten Eden zu verderben, wo der Himmel. Das Einzige, was das ist, ist einfach die Wiederherstellung, wo wir jetzt sind. Wir sind auf dem Weg zurück zu diesem ursprünglichen Anfang der Schöpfung Gottes, wieder zurück zum Garten Eden, Ehemann und Ehefrau, ohne jede Sünde oder irgendetwas, um ewig zu leben. Aber die Tranen, die... Nun möchte er, dass wir unsere Gedanken durch die Erneuerung umwandeln oder umgewandelt werden, durch die Erneuerung unserer Gedanken umgewandelt werden. Nun, Satan kommt herein und stellt eine Verformung des Wortes her, macht es zu etwas, was es nicht ist. Das ist es, was er am Anfang getan hat. Und nun bemerke es, das wird für die Menschen heute Morgen furchtbar seltsam klingen, wenn ich nicht warte und hier zu viel Gedanken zugrunde lege, bevor ich zu komme. Mein planmäßiger Gedanke, den ich zu euch bekommen wollte, ist dieser, dass der Deformer hereinkam. Und so wie Gott sich 6000 Jahre mit dem ursprünglichen Wort Zeit genommen hatte, um jedes Wort nach seiner Art hervorzubringen und alles, was er gemacht hatte, würde Gottes eigenes Wort sein, das seine Art hervorbringt. Jetzt hat sich der Deformer 6000 Jahre Zeit genommen und um dieses Wort Gottes zu deformieren. Und was hat er getan? Er hat sich selbst zu einer neuen Art von Eden gebracht, Satans Eden. Das ist der Ort, an dem wir heute leben. Wie hat er das gemacht? Wie konnte es geschehen? Nun, das Auffällige ist, wie er es getan hat. Und das ist der Punkt, an dem wir, wozu ich hier bin, um das vor euch niederzulegen, damit ihr es jetzt studieren könnt. Und mit den Brüdern hier und so weiter in den kommenden Wochen, damit ihr sehen könnt, wie Satan es getan hat. Und seht, wie gerissen er ist und wie verschlagen er ist. Er hat diese Samen verformt. Er konnte sie nicht zerstören, er hat sie einfach verformt. Jetzt erkennen wir, dass Sünde pervertierte Gerechtigkeit ist. Er ist einfach... Eine Lüge ist eine verdrehte Wahrheit, siehst du? Irgendetwas... Ein Ehebruch ist die richtige Handlung, die von Gott eingesetzt wurde, einfach auf die falsche Art und Weise genommen, siehst du? Irgendetwas... Und der Tod ist eine Perversion des Lebens. Der Tod nimmt einfach, siehst du, verformt das Leben. Nun, er hatte 6000 Jahre Zeit, es zu tun, mit seinem Giftspray. Und wie hat er es getan? Nun, das ist der auffällige Teil, und hör jetzt gut zu. Er tat es durch die Zivilisation. Nun, das klingt seltsam, aber das ist es, was... Ich werde hier eine Aussage machen, die dich vielleicht für ein paar Minuten rätseln lässt. Ich hoffe nicht. Aber hast du das erkannt? Nun, ich versuche nicht, Unwissenheit zu unterstützen. Aber wusstest du, dass die Zivilisation... Die Wissenschaft, die Bildung und die Dinge, die wir heute so groß schätzen, genau das Instrument Satans ist? Sogar die Zivilisation? Die Zivilisation kommt niemals von Gott. Die Zivilisation kommt von Satan her. Ich werde dir das in nur ein paar Minuten durch das Wort beweisen. Die Zivilisation ist nicht von Gott, denn lass es mich dir zeigen. In dieser Zivilisation, je mehr wir zivilisiert werden, je mehr wir durch die Wissenschaft arbeiten, töten wir uns immer selbst, siehst du? Und diese Zivilisation hat sich jetzt bis zu ihrem Höhepunkt aufgebaut. Und wir haben Tod in dieser Zivilisation. Wir haben Sünde in dieser Zivilisation. Wir haben Krankheit in dieser Zivilisation. Das kann nicht von Gott sein. Also, Gott, in seinem großen, eigenen großen Reich, das hereinkommen wird, werden wir eine Zivilisation haben. Aber sie wird nicht so sein wie diese. Es wird nicht durch Wissenschaft sein, sondern eine Glaubenszivilisation durch das Wort, siehst du? Diese wissenschaftliche Zivilisation, die wir haben, ist genau Satans Falle. Und das ist es, womit er die Menschen getötet hat. Das ist es, womit er uns jeden Tag tötet. So sterben wir, während wir jeden Tag essen, anstatt zu leben. Sie haben alles so pervertiert, um sogar einfach so viel von diesem zu nehmen und es mit diesem zu mischen, und Hybride dies und das, bis es stirbt. Es ist eine sterbende Rasse. Und egal, was du versuchst zu tun, du stirbst. Du siehst das Bild von den Afrikanern letzte Nacht. Weißt du warum? Sie hatten kein Penicillin. Die Menschen dort leben länger als wir. Sie wissen nicht einmal, Keime stören sie nicht, siehst du? Warum ein Bacillus die Hand heben und vor ihnen kapitulieren würde, siehst du? Weil er, siehst du, er weiß nicht, er, sie wissen nicht warum. Sie haben nicht alle, siehst du, wir nehmen die Wissenschaft, um herauszufinden, wie ein Penicillin oder etwas, das sie in uns hineintun, um diese Krankheit zu beseitigen. Und es reißt noch etwas anderes nieder und schafft einen Nährboden für etwas anderes. Du siehst, er tut das nicht, siehst du? Viele von euch Menschen kommen von Bauernhöfen. Jeder weiß, dass eine gute, gesunde Pflanze nie gespritzt werden muss. Sie hat ein Abwehrmittel an sich, vom Leben selbst. Und ein Keim wird nicht einmal auf sie kommen, auf eine echte, gesunde Pflanze. Es ist diese Hybridpflanze, die man pflegen muss. Zum Beispiel, einige von euch Jungs hier sind aus dem Westen. Schaut zurück in die Zeit der alten Longhorn-Kuh. Heute sagt ihr, ihr bekommt ein besseres Rindfleisch mit eurer Herford. Habt ihr das? Nein, habt ihr nicht. Die alte Longhorn-Kuh. Ich will mich gar nicht auf die Seite des alten Mädchens schlagen, aber sie überwinterte hier draußen wie ein Reh. Oh, sie war dünn und alles, aber sie war zweimal. Dieser Herford, du ziehst Heu unter ihn, wenn du sein Foto aufnimmst, fast bis zu seinem Bauch, um zu zeigen, dass er bis zum Sprunggelenk Rindfleisch ist. Und was ist es? Wenn man ihn dort losbindet, würde er sterben. Er könnte es nicht überwintern, wenn er es tun müsste. Du musst ihn füttern und alles andere, um ihn zu versorgen, ihn herumzupflegen. Er ist ein Mischling, siehst du, aber ein wahrer, echter, alter Longhorn, den kannst du einfach loslassen. So ist es heute mit unseren Christen. Wir haben so viele, die wir weichseifen müssen, sie anflehen, sie stellen. Machen sie zu einem Diakon in der Gemeinde, klopfen ihm auf die Schulter und machen ihn zu irgendeiner großen Position in der Gemeinde. Oder wenn du es nicht tust, warum wird er nicht? Er wird nicht hereinkommen. Wenn du diesen nicht dies und diesen nicht das machen lässt, wie ein Baby behandeln. Kannst du dir vorstellen, dass echte Christen so sind? Sie waren rau, sie waren stämmig. Könntest du dir vorstellen, dass St. Paulus diese Art von Christ war? Könntest du dir vorstellen, dass der heilige Petrus, nun, wenn ihr mich nicht zum Generalaufseher macht, nun, ich weiß nicht, vielleicht schließe ich mich dann so und so an. Sie waren robuste Männer, sie waren Männer des Glaubens. Sie lebten mit Gott, sie gingen mit Gott. Sie waren Männer der wenigen Worte. Sie dienten Gott Tag und Nacht, ständig. Sie hatten es nicht nötig, sie zu besprühen und zu bemuttern und ihnen dies, das oder das andere anzubieten. Sie waren Männer, robust. Sie waren echte Samen, nicht in Denominationen gemischt. Wenn ihr, die Methodisten, mich nicht richtig behandeln, gehe ich zu den Baptisten. Die Baptisten behandeln mich nicht richtig, gehe ich zu den Pfingstlern. Wenn die mich nicht richtig behandeln, gehe ich zurück zu den Katholiken oder was auch immer mehr. Siehst du? Es ist eine Kreuzung. Sie müssen sie gespritzt halten. Ja, Doktor, Hochwürden, Bruder so und so. Das ist nicht das Christentum. Das Christentum fragt nicht nach Titeln. Es fragt nicht nach Gefallen. Es kennt nur Gott. Es ist der ursprüngliche Same. Es liebt Gott und es liebt einander. Es gibt kein Besprühen, kein Verhätscheln, kein Herumstreicheln und kein Sagen, ja gut, diese Schwester, nun, ich glaube, es ist in Ordnung für sie, kurze Haare zu haben, und diese nicht. Und so etwas gibt es nicht, und lasst sie damit durchkommen. Es ist schroff, es ist das Evangelium. Legt es dort aus, lasst es fallen, wo es will. Christen lieben es. Muss ich auf einem blumigen Bett der Bequemlichkeit in den Himmel heimgetragen werden, während andere um den Preis kämpften und durch blutige Meere segelten? Muss mir auf die Schulter geklopft werden und dies, jenes und das andere und verhätschelt werden? Ich erwarte, dass mein Ort hier draußen bei den Robusten ist. Ich erwarte nicht, dass ich ohne jegliche Trophäennarben dort hereinkommen werde. Ich muss kämpfen, wenn ich herrschen soll. Erhöhe meinen Mut, Herr, siehst du? Lass mich wie ein Christ stehen, nicht wie eine hybride Pflanze, die verhätschelt und gestreichelt und zu etwas gebracht werden muss. Du wirst sowieso nicht hineingebracht. Das Christentum, du bist darin hineingeboren. Du wirst eine neue Kreatur. Du bist ein Same Gottes, der auf die Erde hereinkommt. Jetzt finden wir heraus, dass er dieses Giftspray versprüht hat. Und dieses Spray war das Spray des modernen Verständnisses. Bildung, Wissenschaft und Zivilisation. Genau die Dinge, die wir so sehr schätzen. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass unser großer Feind im natürlichen Leben heute unter den Nationen der Kommunismus ist? Was ist der Gott des Kommunismus? Die Zivilisation, die Bildung, die Wissenschaft. Das ist doch richtig, oder? Das ist es, wovon sie leben und gedeihen, ist die Wissenschaft, wissenschaftlich, Wissenschaften, ein Gott der Wissenschaft. Nun, wenn du einfach und mit der Giftspritze dieser modernen Zivilisation, Wissenschaft und Bildung, lasst mich euch jetzt beweisen, dass Bildung und Zivilisation vom Teufel kommen. Nun lass uns hier aufschlagen und sehen, wenn du möchtest, in 1. Mose, das 4. Kapitel, in Ordnung. Nun lass uns mit dem 16. Vers von 1. Mose beginnen, 4,14 hier, oder 1. Mose 4, pardon. Nun bemerke es, Satan. Ihr Menschen, die ihr diesen Tonbändern folgt, mit unserem Bruder hier, nun, ihr habt mich über den Samen der Schlange predigen hören, und das kann nicht geleugnet werden. Das wurde in einem der 7 Siegel geöffnet. Es war verborgen. Wenn nun Kinder unter dieser Art, siehst du, unter dieser Art von Lehre hereinkommen, ist es das, was ihre Eltern waren. Sie haben die Natur ihrer Eltern, ihre Konfessionen und so weiter. Sie müssen das glauben, siehst du? Sie glauben das, weil sie unter diesen Eltern geboren sind. Aber heute sind wir nicht unter diesem Elternteil geboren. Unser Elternteil ist das Wort. Und das Wort? Nun, sag, ich bin auch unter Gott geboren. Für jenes Zeitalter, aber dies ist das Zeitalter des Höhepunkts. Dies ist das Zeitalter jenseits dieser Konfessionen. Dort musste hervorgekommen sein. Muss hervorkommen. Gott hat es so bestimmt, dass es hervorkommen muss. Die 7 Siegel müssen geöffnet werden. Es sollte in diesem laodizeanischen Zeitalter getan werden, und ich denke über jeden Schatten eines Zweifels hinaus. Nicht wie wir prahlen. Wir haben keine Prahlerei nur auf Jesus Christus, keinen von uns. Wir prahlen nur mit Jesus Christus. Aber wir sind dankbar mit dem, für das Vorrecht durch jeden, über jeden Schatten des Zweifels hinaus zu wissen, dass Gott uns in dieser Endzeit gewählt hat und hat es durch die Zeichen am Himmel und auf der Erde bewiesen. Und jedes von ihnen kommt geradewegs auf das Wort zurück, um zu beweisen, dass es so ist. Dieses Zeitalter, in dem wir leben, die Botschaft und wie sie ist. Wir sind keine Sekte. Wir sind keine Gruppe von Fanatikern. Wir sind Diener Gottes, die vom Heiligen Geist berufen worden sind. Ihr werdet alle möglichen Namen an euch geheftet bekommen, aber das heißt nicht, dass es so ist. Erinnert euch, Satans Sohn war Kain. Nun, ich denke, ihr habt alle Tonbänder durchgenommen, welche ich hier in euren Bibliotheken sehe. Erinnert euch daran, dass Eva von Satan schwanger wurde und am selben Tag. Wir haben jetzt einen Fall in Tucson, dass eine Frau, wenn sie mit 2 Männern lebt, kann sie 2 verschiedene Arten von Kindern bekommen. Wir wissen das. Ich wusste es bei der Zucht von Hunden und so, wenn es gleich ist. So traf Satan an jenem Morgen vielleicht diesen Bösen, welcher die Schlange war, nicht ein Reptil, sondern ein Tier, das subtilste, listigste, klügste von allen Tieren. Einfach unter dem Menschen, und der Mensch ist selbst eine Bestie. Und wir sind Säugetier, warmblütiges Tier. Und Satan war das nächste Glied hier. Diese Schlange war das ähnlichste zwischen dem Menschen und dem Schimpansen. Jetzt schaut die Wissenschaft nach diesem fehlenden Glied. Und es ist so versteckt, indem man ihn mitnimmt. Und nicht einmal ein Knochen an ihm sieht aus wie ein Mensch, siehst du, was ihn zu einem Reptil macht. Nun finden wir heraus, dass dieser Kerl Eva im Garten Eden fand, diese junge Frau, die keine Sünde kannte, die nicht wusste, was ihre Nacktheit war, und er wusste es. Er war klug, raffiniert, weise. Und er sagte ihr, der Same, die Frucht sei wohltuend, und es sei begehrenswert. Und als er mit ihr an diesem Morgen lebte, und dann, siehst du, dann am Nachmittag überredete sie Adam, das Gleiche zu tun, indem sie ihm sagte, was es ist. Und dann ging Adam absichtlich, wissend, dass er es nicht hätte tun sollen, mit seiner Frau hinaus und tat diese Tat, welches schließlich wäre er sowieso dazu gekommen. Aber siehst du, es musste so kommen, die Weisheit Gottes, weil das dann Das zeigte seine Eigenschaft, ein Retter, Vater, Heiler zu sein. Ihr habt mich schon darüber predigen hören, siehst du? Nun, wenn das nicht getan worden wäre, er ließ sie einfach dort draußen in freier, moralischer Entscheidung handeln. Er konnte sie nicht dazu zwingen, es zu tun und dann immer noch gerecht sein. Aber er konnte sie mit ihm gleichstellen und ihnen freie, moralische Handlungsfähigkeit geben und sie es dann selbst tun lassen. Und er wusste, dass sie es tun würden. Und so, siehst du, dann, als Adam mit ihr lebte, brachte sie Zwillinge hervor. Und einer von ihnen war von Satan und einer von ihnen war von Adam, welcher von Gott war, Kain und Abel. Und das passiert. Wir haben jetzt einen Fall dort in Tucson, dass eine weiße Frau eines Morgens mit ihrem Mann lebte und am Nachmittag lebte sie mit einem Neger. Und einer der kleinen Jungen, dort waren zwei kleine Jungen geboren worden. Der eine war ein kleiner, krausköpfiger Neger und der andere ist ein blondes Kind, echt hübsch. Und denke nun, sie versucht, den weißen Vater dazu zu bringen, dass er sich um beide Kinder kümmert. Und er sagte, ich werde mich um mein eigenes kümmern, aber nicht um seins. Lass den Neger sich um sein eigenes Kind kümmern. Du siehst also, es ist wahr. Es gibt immer Zwillinge. Und das ist der Grund, vergesst das nicht, kleine Herde, die Gemeinde in den letzten Tagen Zwillinge sein wird, so nahe, dass sie die Auserwählten verführen wird. Matthäus 24,24, siehst du? Die Gemeinde wird zu, es ist eine Bewegung der Pfingstler. Es ist so sehr wie das Echte, bis es die Auserwählten selbst verführen würde, wenn es möglich wäre. Ein wenig später, wenn ich die Chance bekomme, möchte ich erklären, wie diese Erwählung kommt, siehst du? Es wird sie verführen, weil es fast dasselbe ist, siehst du? Einfach nur zwei Väter, das ist alles. Dieselbe Mutter, dieselbe Gemeinde, dieselbe Bewegung. Dieselbe Sache. Der Nährboden ist derselbe, wo das Wort fällt. Aber einer von ihnen, wie hier, ist pervertiert. Verstehst du das? Sage Amen, wenn du es verstanden hast. Siehst du, einer von ihnen ist eine Perversion, weil es der falsche Vater ist. Welches, ich werde es eines Tages beweisen, wenn Gott mich lässt, dass die Konfession das Zeichen des Tieres ist. Siehst du, es ist der falsche Vater. Es bringt die Menschen zu einer Organisation, anstatt zum Wort. Siehst du, es ist der falsche Vater. Es ist eine Bewegung von Kain. Wenn ich dieses Mal nach Hause komme, predige ich über das Thema die Spur der Schlange. Das Tier am Anfang und das Tier am Ende. Verfolge ihn durch die ganze Bibel und zeige, wie er nach oben geht. Siehst du? Und das bekommt ihr alle über das Telefon. Siehst du? Wenn der Herr uns erlaubt, es zu tun. Und nun beobachte einfach, wie gerissen dieser Kerl ist, wie er einfach genau ist. Sie sind einfach wie Judas und Jesus. Sie sind beide Brüder in ihrem Stamm, wie Esau und Jakob, und wie die Krähe und die Taube, die auf demselben Schlafplatz sitzen. Und alles ist ein Zwilling in diesem großen Krieg, in dem wir uns befinden. Der Feind gebraucht Täuschung, wie er es bei Eva tat. Oh, Gott hat gesagt, sicher, aber, sicher. Siehst du, wie er versucht, es über das hinaus zu begründen, was Gott ursprünglich gesagt hat, du sollst sterben. Er sagte, ja, Gott hat das gesagt, aber sicher, siehst du das Spray darüber? Aber was Gott sagt, das hält Gott. Er braucht keine Hilfe von Satan. Er hält es, also lasst euch davon nicht verführen. Nun bemerken wir also, dass es von seiner Art hervorbrachte. Nun in 1. Mose, hier finden wir heraus nach dem Versprühen dieses Giftes des Wissens. Nun, Wissenschaft ist Wissen. Und alles, was wir hören, ist Wissenschaft, 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 Wissenschaft. Das große Thema in der Schule, Wissenschaft. Heute ein besseres Auto, ein besseres dies, ein besseres Heim, ein besseres Haus, ein besseres dies, ein besseres das. Was machen wir? Sterben die ganze Zeit. Ein Automobil erschaffen, wir hören auf zu gehen. Als wir aufhörten zu gehen, wurden wir zu Robbenspeck. Nun, wir haben keine Männer mehr, wir haben Quallen, das ist richtig. Und die Frau, alles was sie tut, ist, die Kleidung zu werfen und dann einen Knopf zu drücken, dort ist es. Als deine Mutti noch zur Quelle ging und Wasser holte und Holz hackte und irgendwo einen Kessel überkochte und ihre Kleidung auf diese Weise bereitete. Und wir sind so weich, wenn wir es tun würden, würde es uns töten. Aber wir können nicht anders. Das ist das Zeitalter, in dem wir leben. Sogar die Wissenschaft sagt jetzt, dass kleine Mädchen in die Menopause kommen. Junge Frauen zwischen 20 und 25 Jahren. Ich treffe auf sie direkt in der Reihe. Und junge Männer gehen durch ihr mittleres Zeitalter zwischen 20 und 25 Jahren. Meine Frau ging etwa zwischen 35 und 40 durch. Meine Mutter ging zwischen 45 und 50 durch. Siehst du, wie sie in diesen letzten Jahren degenerieren? Warum? Weil wir uns mehr mit der Wissenschaft beschäftigen. Vor 150 Jahren hatte der Mensch nur die Möglichkeit, mit dem Pferd oder zu Fuß zu reisen. Und jetzt geht er mit dem Chat, fast durch einen Gedanken, siehst du? Die Wissenschaft hat es getan, und das ist des Teufels. Nun sagst du, stimmt das, Bruder Brenham? Ja, Herr. Lass uns jetzt 1. Mose 4 nehmen. Und Kain ging aus dem Angesicht des Herrn. Nun beobachte dieses Erste, was er tat. Ihr sagt mir, wenn ihr denkt, dass wir hier genug bekommen haben, weil ich einfach irgendwo aufhören werde, siehst du? Kain ging aus dem Angesicht des Herrn hinaus. Dort machte er seinen Fehler, und dort ist es, wo du einen Fehler machen wirst, und dort ist es, wo ich einen Fehler machen werde. In dem Moment, wo wir aus der Gegenwart Gottes gehen. Kain ging aus der Gegenwart des Herrn und wohnte im Land Nod, im Osten von Eden. Siehst du, wie religiös er war? Ging auf die Ostseite. Ostseite. Und Kain kannte sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Henoch. Und Henoch baute eine Stadt. Siehst du, Zivilisation. Er baute eine Stadt und nannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. Und Henoch war geboren als Irad. Und Irad sei, leere Stelle auf dem Tonband, nahm zu sich zwei Frauen. Die eine hieß Ada und die andere hieß Zilla. Und Ada gebar Jabal, den Vater solcher, die in Zelten wohnen, und solcher, die Vieh haben. Und der Name seines Bruders war Jubal. Ich vermute J-U-B-A-L. Er war der Vater derer, die mit den Harfen und Orgeln umgehen. Siehe, Musik, Wissenschaft, sie hereinkommen. Und Zilla gebar auch Tubal-Kain, ein Lehrmeister für jedes A-R-T-I-F-I-C-E-R aus Messing und Eisen. In anderen Worten eine Art des Formens, des Zusammenstellens. Und die Schwester von Tubal-Kain war Naama. Und Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Silla, hört meine Stimme, ihr Frauen Lamechs, hört auf meine Rede, denn ich habe einen Mann zu meiner Verwundung und einen jungen Mann zu meinem Schaden erschlagen. Wenn Kain 7-mal gerecht werden soll, so soll Lamech 70-mal gerecht werden, 7-mal oder 7-fach. Nun bemerke es, sobald sie aus der Gegenwart des Herrn herausgingen, begannen sie Städte zu bauen. Sie begannen Instrumente zu machen. Sie begannen mit der Wissenschaft, Messing und Eisen zu machen und Musik zu spielen und so weiter. Siehst du? Siehst du? Nun, woher kam es? Wer ging hinaus? Kain, der Same der Schlange. Verstehst du es? Kain ging hinaus. Und bemerke es, er ging aus der Gegenwart des Herrn hinaus und begann in der Wissenschaft zu arbeiten. Schau jetzt, wo er immer noch arbeitet, siehst du? Wissenschaft, Bildung, Städte, Kultur. Es ist des Teufels. Wer begann es? Der Teufel. Von wem ist es heute? Des Teufels. Atombomben und Dinge, die uns zerstören sollen, mit wir leben darin, wir müssen hier leben, wir sind ein Wesen, wir müssen hier bleiben. Aber Gottes große Zivilisation wird nichts von alledem in sich haben, siehst du? Und die Wissenschaft nimmt die natürlichen Dinge und pervertiert sie, um Dinge zu tun, für die sie nicht gedacht war. Und so ist es auch mit der wissenschaftlichen Religion. Sie nimmt das Wort Gottes und macht daraus eine Gemeindeorganisation, anstatt das zu tun, was sie eigentlich tun sollte. Sie sagen, die Zeit der Wunder ist vorbei. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es gibt keine göttliche Heilung. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, sie werden mit neuen Zungen sprechen. Wenn sie Schlangen nehmen oder tödliche Dinge trinken, wird es ihnen nicht schaden. Wenn sie den Kranken die Hände auflegen, werden sie gesund werden. Alle Völker, alle Menschen, jede Kreatur. Siehe, ich bin bei euch bis an das Ende der Erde. Ende der Welt, Kosmos, das Ganze. Ende der Vollendung. Er ist absolut dort. Und nun siehst du, sie nehmen die Wissenschaft und sagen, oh, nun, solange wir uns versammeln und der Gemeinde beitreten und wir dies oder ein gutes, gerades Mitglied werden, zahlen wir unser. Siehst du, es ist nicht zu sagen, oh, es gibt so etwas wie Gott nicht. Du hast mein Turmband über die falschen Christusse in den letzten Tagen gehört. Siehst du, nicht den falschen Jesus. Satan wusste es besser, siehst du, aber falsche Christusse. Christus bedeutet der Gesalbte, und sie sind tatsächlich gesalbt. Gesalbt mit was? Mit dem Heiligen Geist, um Zeichen und Wunder zu tun. Und sie tun es. Aber siehst du, wenn es hereinkommen? Nun, wir sind im letzten Zeitalter, nicht da hinten im Pfingstlerzeitalter dort. Wir sind hier drüben im letzten Zeitalter. Und das erste Zeitalter hat mit dem Wort begonnen, welches Christus war. Und das letzte Zeitalter muss mit dem Wort enden, welches Christus ist. Und diese anderen Dinge, diese Hülsen und so weiter, wie ich erklärt habe, sind nur Träger des Wortes, um seinem Zweck zu dienen, bis es in die volle Statur hereinkommen wird. Siehst du, was das ursprüngliche Korn war? Nun der 25. Vers. Und Adam kannte sein Weib wieder, und sie gebar einen Sohn und nannte seinen Namen Seth. Denn Gott, sagte sie, hat mir einen weiteren Samen bestimmt anstelle des Abel, den Kain erschlug. Und dem Seth wurde auch dort ein Sohn geboren, und er nannte seinen Namen Enos. Und da fingen die Menschen an, den Namen des Herrn anzurufen. Siehst du, wie der Same der Schlange in die Wissenschaft, in die Bildung, in die Städte und in die Musik und in die großen Dinge ging und in die Bildung und in die Wissenschaft und so weiter? Aber der Same des Gerechten, der... Es war... Siehst du, Eva hatte keinen Samen. Du weißt das. Die Frau hatte nicht den Samen, das Weibliche. Sie hat ein Ei, aber keinen Samen. Aber sie hat ihm einen Samen eingesetzt, siehst du, eingesetzt durch Gottes Ernennung. Sie nahm den Samen. Und der große Same, natürlich von der Frau war, das Gott gab. Siehst du, Gott hat ihr einen Samen eingesetzt anstelle desjenigen, den Kain erschlagen hat. Das, der Feind, der Tod, der Same der Schlange, tötete den Samen Gottes in Perversion dort, siehst du? Gott setzte durch die Frau einen Samen ein, welcher Christus ist, siehst du, um den ursprünglichen Samen wieder zurückzubringen. Siehst du es? Und so, siehst du, brachte die Perversion den Tod durch die Bildung und die Intelligenz. Und das, was wir heute Wissenschaft, Religion und so weiter nennen, es brachte den Tod. Aber er setzte ihn als Samen ein. Und dann begannen die Menschen, den Namen des Herrn anzurufen und kamen wieder zum Wort zurück, siehst du? Und denk daran, folge diesem Samen, wie wir es in ein paar Wochen verfolgen werden, auf dieser Schlange. Kannst du dem folgen? Es verschiebt sich quer durch die Schrift. Achte darauf, die beiden Reben wachsen zusammen, wie du meine Botschaft über den Weinstock gehört hast. Sie kommen zusammen und sind so eng beieinander, dass es fast die Auserwählten verführen würde, wenn es möglich wäre, in den letzten Tagen, wenn es zum Haupt kommt. Es bringt ein Korn hervor, einfach wie ein Weizen, aber es ist kein Weizen, siehst du? Das ist es nicht. Es ist noch eine Schale. Nun siehst du ihre Zivilisation, ihre Bildung. Ich sehe, dass ich dort noch etwa 10 weitere Schriftstellen heruntergeschrieben habe, aber ich denke nicht, dass ich das durchnehmen sollte. Aber wir verstehen das so, dass Bildung, Wissenschaft und Zivilisation vom Teufel sind. Das ist richtig. Es ist nicht von Gott. Es ist des Teufels. Nun, ich sage nicht, dass du es nicht haben sollst. Nein, sicherlich nicht. Ein wenig später kann ich... Wir werden das beweisen, dass Gott, einfach so, wie ihr Kleidung tragt, ihr Frauen, wir Männer, am Anfang sollten wir keine Kleidung tragen. Aber seht, da wir in diesem Zeitalter leben, müssen wir Kleidung tragen, seht ihr? Es ist für uns bestimmt, das zu tun. Wir müssen sie tragen. Aber am Anfang hatten wir das nicht nötig, siehst du, weil wir keine Sünde kannten. Aber jetzt müssen wir es. Jetzt müssen wir Automobile haben. Jetzt müssen wir zu Orten gehen und sie besuchen und so weiter. In Autos und der Wissenschaft und so weiter. Aber es ist nicht von Gott. Es ist nicht von Gott. Bildung. Aber sie sind, Gottes Form von Bildung, Zivilisation, Wissenschaft ist in ihrem ursprünglichen Zustand, siehst du, es geht über das hinaus, was wir tun. Schau, sie nehmen bestimmte Dinge und stellen bestimmte Dinge zusammen und es macht eine Chemikalie, die zerstören wird. Wenn du sie in ihrer richtigen Position belässt, sind sie in Ordnung. Stellst du sie zusammen, ist alles falsch. Siehst du? Siehst du? Es bringt den Tod. Und wenn du versuchst, das Wort Gottes zu nehmen und es in die Religion dieser Welt zu stellen, bringst du dir selbst den Tod. Es tötet das Thema. Siehst du, was ich meine? Es tötet die Person. Du sagst, nun schau mal, du glaubst an Gott. Oh, nun, du musst das nicht glauben, wenn du, unsere Gemeinde, genau dann, das ist der Boom, der den Untertan tötet. Du musst alles beiseite fallen lassen und nur das Wort nehmen. Verbleibe genau bei dem Wort, verlasse es nicht. Wenn Gott es gesagt hat, dann ist es einfach so. Es ist mir egal, was die Bildung beweisen kann. In den Tagen Noahs konnten sie beweisen, dass es dort oben am Himmel kein Wasser gab. Aber Gott sagte, es käme etwas herab, und es kam. Das ist richtig. Sie sagen heute, dass es dort oben kein Feuer gibt, das fallen könnte, aber sieh, wie es eines Tages fallen wird. Wie werden wir dies tun und das tun? Beobachte, wie Gott es tut. Er wird es tun. Er sagte, er wird es tun, und dieser Same wird irgendwo einen Halt nehmen, zur Verherrlichung Gottes. Das Einzige, wonach er heute sucht, ist ein Nährboden, irgendwo, wo es sich einnisten kann. Es wird in jemandem beginnen, und sie werden es pervertieren und versprühen, wie er es mit Eva tat. Es begann in Eva, damit sie sich bettet und Söhne Gottes hervorbringt, nicht Söhne des Satans. Aber sie war ein Nährboden, und es fiel an den falschen Ort. So wird das Wort in einen Ungläubigen, einen Zweifler oder einen Skeptiker fallen. Es wird ein Kirchenmitglied aus ihnen machen, aber niemals einen Sohn oder eine Tochter Gottes. Wenn du ihnen sagst, sie sollen sich die Haare wachsen lassen, werden sie dir ins Gesicht lachen. Wenn du ihnen sagst, sie sollen dies oder jenes tun, oder dass der Mann es tun soll, werden sie dir ins Gesicht lachen. Es sind nicht die Söhne Gottes, es ist der falsche Nährboden, und doch halten sie den Samen. Siehst du die falschen Gesalbten? Sie sind gesalbt, ja, mit dem Heiligen Geist. Sprechen in Zungen und tun Zeichen und Wunder, aber es ist von Satan. Jesus sagte, viele werden an jenem Tag zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, habe ich nicht die Teufel ausgetrieben und große Taten und Wunder in deinem Namen vollbracht? Er sagte, geht weg von mir, ihr Übeltäter. Was ist Ungerechtigkeit? David sagte, wenn ich Ungerechtigkeit in meinem Herzen ersinne, wird Gott mich nicht hören, siehst du? Ungerechtigkeit ist etwas, von dem du weißt, dass du es tun solltest, aber du willst es nicht tun. Du weißt es besser, aber du tust es nicht. Es ist Ungerechtigkeit, siehst du? Du weißt, dass du mit dem Wort Gottes verbleiben solltest, aber um der Gemeinde willen oder jemand anderem zuliebe oder noch etwas anderem, wirst du vom Wort Gottes abweichen und tun, was die Organisation sagt. Nun, ich weiß nicht. Meine Gemeinde sagt, wir sollen es so tun, und ich glaube es so. Siehst du? Und es steht direkt vor dir, dass du es nicht tun sollst. Das ist Ungerechtigkeit. Weiche von mir, du, der du Unrecht tust. Schau dir den großen Paulus an, in 1. Korinther 13. Er sagte, auch wenn ich mit der Zunge von Menschen und Engeln spreche. Nun ihr, die ihr wollt, oder jemand, der sich darauf legen möchte, dass das der Beweis des Heiligen Geistes ist. Paulus sagte, obwohl ich mit Zungen spreche wie Menschen und Engel und keine Nächstenliebe habe, wie ihr alle hier unter euch habt, bin ich nichts. Siehst du kannst mit Zungen sprechen, ja, weil es das Wort ist. Ein Prediger kann dieses Wort nehmen und hinausgehen und es predigen und dieses Wort sagen und dieses Wort wird wachsen. Aber der Prediger könnte selbst ein Heuchler sein. Es ist das Wort, siehst du? Aber die wahre, lebendige Kreatur Gottes nimmt das ganze gewollte Wort. Der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem Wort, das ausgeht. Und wenn man da noch etwas hinzufügt, bekommt man eine pervertierte Pflanze. Wenn ich hier mit einem Weizen beginne und eine Nieswurz dazustelle und sie miteinander kreuzen würde, wenn es durch die Pollen möglich wäre, und es dort hineinlege, habe ich eine Weizen-Nieswurz, siehst du? Es sieht aus wie ein Weizen und doch ist es ein Nieswurz. Es ist kein echtes Leben. Es kann sich nicht wieder reproduzieren, siehst du? Es wird hervorkommen, aber es kann sich nicht selbst reproduzieren. Ein Esel kann sich mit einer Pferdestute paaren und sie wird ein Maultier hervorbringen. Aber dieses Maultier kann sich nicht wieder mit einem Maultier paaren. Es ist eine Kreuzung. Lass jedes Wort seine Art hervorbringen, siehst du? Es kann sich einmal vermehren und die Gemeinde kann einmal als Organisation hereinkommen, aber es kann sich nicht selbst neu züchten. Es bringt eine andere Organisation hervor. Lutheraner können sich nicht mit Lutheranern vermehren. Es brachte einen Methodisten hervor. Und ein Methodist hat einen Pfingstler hervorgebracht, siehst du? Es kann sich nicht zurück vermehren, weil es tot ist. Es kann keine Erweckung beginnen. Wo hat Gott jemals eine Erweckung in einer Organisation begonnen? Schau dir deine Geschichte an. Er hat es nie getan. Es ist die Organisation, die sich hinter der Erweckung bildet. Als Luther, der Mann Gottes, mit der Botschaft der Rechtfertigung kam, kam hinter ihm die lutherische Gemeinde. Sie konnten sich nie aufbauen. Dann sandte Gott einen Mann mit dem Namen Johannes Wesley. Dort kam es zu einer Erweckung. Was taten sie? Sie organisierten sich. Konnte sich nie wieder zurückbringen, siehst du? Es ist unfruchtbar, Halleluja. Aber das Wort Gottes wird immer Bestand haben, das ist richtig. Es wird seinesgleichen hervorbringen. Hier kommt ein Pfingstler daher. Er kann nicht, schau, was es getan hat, organisiert. Es kann sich nicht selbst neu gründen. Sie können Oral Roberts haben und alles andere überall im Land. Es kann es nicht tun. Es wird gleich wieder bei der alten natürlichen Rasse des Maultiers hängen. Es kann es nicht. Egal wie viele Injektionen es hat, es ist immer noch, wie viele der geistlichen Angelegenheiten es hat und was auch immer es hat, und ihr, nun, ihr seid erwachsen, ihr wisst, wovon ich spreche. Egal wie viele Ehemänner und Ehefrauen es hat und was auch immer mehr und wie viele kleine Schwestern es hier draußen in kleinen Gemeinden und Organisationen aufbaut, es kann keine Erweckung züchten. Es ist am Ende. Es ist aus dem Wort Gottes in die Welt hinausgekreuzt und es kann sich nicht wieder reproduzieren. Gott wird etwas anderes erwecken und sein Wort beginnen, sich weiter zu bewegen. Und wenn es sich organisiert, wird es auch sterben. Das ist richtig. Es kann sich nicht selbst reproduzieren, weil es ein Hybrid ist. Das ist richtig. Schau dir heute deinen Hybridmais an. Sie sagen, das ist der beste Mais. Es ist ein Killer. Es ist das, was euch tötet. Euer Leben wurde nicht dafür gemacht. Euer Leib wurde nicht dafür gemacht. Euer Leib wurde für das ursprüngliche Korn gemacht. Das ist der Grund, warum eure Väter und Mütter und so weiter länger lebten. Das ist der Grund, warum sie zähe Männer waren, 70 und 80 Jahre alt, rau und zäh. Siehst du, sie lebten von den natürlichen Dingen. Sieh dir diese alten Bergmänner hier draußen an, wie sie von Hirschen und den ursprünglichen Körnern leben. Stell dir einen Mann hier in der Stadt vor. Hier kommt er entlang, ein großartiger Kerl mit ungefähr 35, 40 Jahren. Weich? Sicherlich. Nun, ich komme vom Thema ab, nicht wahr? Bemerke es, aber ich versuche, es zu dir rüberzubringen. Das ist Zivilisation, was wir Kultur nennen. Kultur. Man hört so viel darüber. Hast du schon mal gehört, was meine Einschätzung von Kultur war? Es ist ein Mann, der nicht die Nerven hat, ein Kaninchen zu töten, aber einen Bauch voll davon essen kann, nachdem jemand anderes es getötet hat. So denke ich über Kultur, siehst du? Das ist richtig, siehst du? Wir tun nicht, Gott kommt nicht durch, es ist keine Kultur, einen Menschen zu Gott zu machen. Man kann ihn nicht zu Gott hinein zivilisieren. Er ist als Same Gottes geboren, von Gott, war immer Gott und kann nie etwas anderes als Gott sein. Man erzieht ihn nicht hinein. Nun, wie er seine Art von Eden hat und durch einen deformierten Samen hat Satan sein großes Eden gemacht. Was ist es nun? Kultur, Wissenschaft, schöne Kirchen, hohe Kirchtürme, feine, geschliffene Prediger, Bildung, DAD, PAD, LLD, Doktor der Literatur, Doktor der Theologie, Doktoren. Jedes Mal, wenn du das aussprichst, nimmt es ihn einfach noch viel weiter von Gott weg, wirft ihn einfach plump weg. Und die Versammlungen möchten nicht, dass jemand dort oben steht und die Worte treffen, hängt und tragen und befördern und holen gebraucht. Das möchten sie nicht. Sie möchten etwas Schönes haben. Das ist das Gleiche, was Kain, ihr Papa, am Anfang im Kopf hatte. Er bot Blumen und Früchte des Landes an, als Gott ein Opfer haben wollte. Der Mann mit der Offenbarung Gottes. Es war Blut, nicht eine Birne oder ein Pfirsich oder eine Pflaume oder was auch immer es war. Oder eine Aprikose, wie man jetzt sagt. Es war das Blut, das uns aus dem Garten Eden herausbrachte, ein entwürdigtes Blut, eine Frau, die den Samen des Falschen in den Mutterleib pflanzen ließ und es begann. Nun, wir finden, um zu beweisen, dass die Botschaft einfach zeitgemäß ist, worüber ich zu euch spreche, um es zu beweisen, schaut euch die Tage der Hybridenzucht heute an, die versucht, eine schönere Spezies zu machen. Schau dir die Hybriden an, schau in die Pflanzenwelt. Hier letzten Sommer, es war diesen Sommer, hatte ich ein kleines altes Wildblümchen. Er hat es mir vor ein paar Minuten dort draußen gezeigt. Es kam mir in den Sinn, eine kleine Wildblume, die ich dort im Beet hatte. Ich musste das Ding zweimal am Tag gießen, um es am Leben zu erhalten. Es war eine Kreuzung. Aber es stammte von einer anderen kleinen gelben Blume, die mit noch etwas anderem zusammengesetzt wurde, um diese Blume zu machen. Und dieser kleine Kerl stand dort draußen, als du 10 Fuß in der Erde graben konntest und nicht einmal genug Feuchtigkeit zum Spucken finden konntest, siehst du? Es lebte einfach nur im Staub. Und es war einfach so schön und es musste nicht gegossen werden. Es war ursprünglich, es war nicht Hybrid. Es war nichts Gemischtes dabei, es war eine echte Blume. Und das hier war etwas mit ihr vermischt. Du musstest sie gießen, streicheln und pflegen, siehst du? Mit dieser musstest du das nicht. Kein Ungeziefer überkam es. Wir müssen es besprühen und alles andere, um sie fernzuhalten. Und die Fliegen und Mücken und so weiter. Wenn du das nicht tust, würde es sie töten. Du hast nicht... Eine Mücke würde nicht in seine Nähe kommen. Oh, das ist ein wahrer, echter, wiedergeborener Christ. Du kannst ihn mit allem in Versuchung führen, was du möchtest. Er ist immer noch ein Christ. Führe sie in Versuchung, wo immer du möchtest. Sie ist immer noch eine Christin. Eine kleine Dame von einem der Brüder hier, welcher von euren Leuten, ihrer Gemeinde, schrieb mir neulich einen Brief. Sie sagte, Papa möchte nicht, dass ich zum Baseball oder zu einem Basketballspiel gehe, Bruder Brenham. Wir glauben... Sie sagte, sie sei 12 Jahre alt. Sagte, Bruder Brenham, wir glauben, dass du das Wort des Herrn hast. Und sagst du uns jetzt... Sagte, ich denke irgendwie, dass Papa falsch liegt. Aber sie sagte, was du sagst, werde ich glauben. Nun, dieses liebliche kleine Mädchen, siehst du? Also dachte ich, nun... Ich sagte, Schatz, schau mal. Wenn du ein Christ bist, dann bist du überall ein Christ. Egal wo du bist immer noch ein Christ. Aber, sagte ich, du siehst auf dem Basketballplatz, woran Papa denkt, hörst du die Kinder fluchen und sich auf diese Weise aufführen. Ich glaube immer noch, dass du ein Christ wärst. Aber siehst du, Papa ist im Leben weiter fortgeschritten als du, siehst du? Jetzt, sagte ich, jetzt bist du 12 Jahre alt. Und du sagtest, du hättest eine kleine Schwester, 4. Jetzt möchte sie, dass du Papierpuppen ausschneidest. Oh, geh weiter, ich habe keine Zeit, um Papierpuppen zu schneiden, siehst du? Du bist weiter fortgeschritten als die kleine Schwester. Das ist es, wo die Gemeinde heute sein sollte, weiter fortgeschritten in dem Wort Gottes. Nicht Methodisten, Baptisten, Pfingstler, Presbyterianer, sondern weiter fortgeschritten im Wort Gottes zu Söhnen und Töchtern Gottes. In Ordnung, in Ordnung. Die Botschaft ist zeitgemäß bewiesen. Durch die Wissenschaft, durch seine Wissenschaft und Forschung, siehst du, haben sie versucht, alles zu pervertieren. Einen anderen Samen zu machen, etwas anderes zu machen, es schöner zu machen. Schau dir unsere Schwestern an. Ich habe vor einiger Zeit bemerkt, wie hübsch sie aussehen. Oh, du könntest sie hier draußen in einem weltlichen Wettbewerb mit einigen dieser Gloria Swansons aufstellen oder mit einigen dieser Striptease und Dinge hier in Kalifornien, und sie würden es um 1 Million Meilen verfehlen. Aber ihr Name steht nicht im Buch des Ruhmes, er steht im Buch des Lebens, siehst du? Ein sanftmütiger und demütiger Geist ist ein großer Schatz für Gott, und die Bibel sagt für unsere Frauen, dass sie sich mit einem sanftmütigen und demütigen Geist schmücken sollen, untertan ihren Männern und lieblich. Das ist ein großer Preis vor Gott, siehst du? Das ist richtig. Nicht all das hier, das ist... Was haben sie getan? Sie, Max Factor, hat die Frauen äußerlich verschönert, welches vom Satan ist. Das ganze Zeug ist vom Teufel. Wusstest du das? Sicherlich. Es ist alles des Teufels. Nun, ich erinnere mich an meine kleine Frau, als sie hübsch und jung war. Sie trug kein Make-up. Nein, sie kam herauf. Ich habe sie im Namen Jesu getauft, als sie in kleinen Kniebundkleidern war, auf diese Weise, siehst du? Aber jetzt wird sie alt. Sie sagte, ich bekomme einfach so viele Falten. Ich sagte, weißt du, wenn du älter wirst, werden meine Augen schwächer. Ich erinnere mich an dich, so wie du warst. Und ich erinnere mich und weiß in meinem Herzen, was du eines Tages sein wirst, siehst du? Mit dem ruhigen und lieblichen Geist, den du hast, wird Gott uns drüben wieder zusammenführen. Das ist, dann werden wir nie mehr verwandelt sein. Also warum? Aber siehst du, in den Tagen Noahs, als die Söhne Gottes sahen, dass die Töchter der Menschen hübsch waren, nahmen sie sich Frauen zu Ehefrauen, siehst du? Die Söhne Gottes sahen die Töchter der Menschen. Weil sie sexy waren und sich auf diese Weise kleideten, begehrten sie die Frauen, und sie gingen auf sie ein, siehst du? Ich bin dankbar, dass ihr Söhne Gottes darüber hinaus seht, seht, wie die Frauen sich selbst machen, siehst du, aber was ist es? Es ist alles schön, es ist eine Hybris. Nimm einige von ihnen, wasche ihr Gesicht, siehe, du wüsstest nicht, was du hättest, siehst du, und das ist richtig. Vielleicht genug Temperament, um mit einer Kreissäge zu kämpfen und fies und widerspenstig und schmutzig und mit anderen Männern herumlaufen. Es ist mir egal, was meine Frau... Ich respektiere Treue in jeder Frau. Als ich ein kleiner Junge war, sagte ich immer, wenn eine Negerin treu sein möchte, würde ich den letzten Tropfen meines Blutes vergießen, damit sie so bleibt, siehst du? Ich respektiere, was richtig ist, das Richtige. Ich habe es mein ganzes Leben lang versucht, danach zu leben. Damals war ich jung, jetzt bin ich alt. Ich habe meine Ideen nicht ein bisschen verwandelt. Siehst du, die Wissenschaft. Nach dem gleichen Muster, das Eva gemacht hat, hat er es auch mit der Gemeinde gemacht, sie pervertiert. Er hat seine Pläne heute durch eine hybride Gemeinde ausgeführt, sein modernes Eden, das wir heute haben. Wir leben in einem wissenschaftlichen Eden, Satans Eden, einem wissenschaftlichen Eden. Wenn ihr es aufschlagen möchtet, in Jesaja 14, 12, ich zitiere es euch, wenn ihr möchtet, 12 und 14. Satan sagte in seinem eigenen Selbst, ich will mich über den Höchsten erheben. Er würde ein Reich haben, das es sein würde. Sogar die Söhne Gottes würden ihn anbeten. Und das ist genau das, was er getan hat. Er hat es durch die Gemeinde, Religion, getan, wie er es am Anfang begonnen hat. Religion, er hat es getan. Auch wie der Prophet Paulus in 2. Thessalonicher, dem 2. Kapitel, sieht, was er in seinem großen wissenschaftlichen Eden in dieser Zeit aufbaut, in der Wissenschaft, in der Bildung und in der Zivilisation. Und er hat sich selbst zum Haupt gemacht und wird abschließend im ökumenischen Konzil das Haupt sein, wo sich alle Gemeinden vor ihm verbeugen müssen. Und siehst du, was es ist? Es ist jener Geist der Verblendung, der unter den Menschen wirkt. Söhne Gottes, die nach dem Bilde Gottes gemacht werden, und Töchter der Menschen, die nach dem Bilde der Menschen gemacht werden. Er hat sie unter die Falschheit genommen, wie er es mit Eva tat, und hat sich durch seine eigenen Spielereien von Wissenschaft und Bildung und Kultur selbst geformt, bis er selbst ein modernes wissenschaftliches Todeseden bekommen hat, wo Gott durch sein Wort gesprochen hat und er ein Eden ohne Tod hatte, keine Wissenschaft, keine Bildung, wie wir heute haben, oder keine Zivilisation. Siehst du es jetzt? Verstehst du es? Siehst du es? Jetzt hat er sein Eden bekommen. Schau, alle Gemeinden beten ihn an. Hier im 2. Thessalonicher sagte er, jener Mensch, der sich Gott nennt, sitzt im Tempel Gottes und alles auf der Erde wird sich niederwerfen und den anbeten, dessen Namen nicht geschrieben steht im Buch des Lebens des Lammes, ehe denn die Erde gegründet ist. Siehst du? Es ist ein modernes Eden. Und was macht er selbst? Er bewegt sich selbst. Rom, seinen abschließenden, großen, essenden Ort Eden. Siehst du, als der Papst neulich hierher kam, hast du es bemerkt, all die 13, die da passiert sind? Er sprach 13 Worte, hatte 13, die die Kommunion nahmen, sprach im Yankee-Stadion, welches 13 ist. Alles war 13. Und die Zahl unserer Nation ist 13, erscheint im 13. Kapitel der Offenbarung, 13 Streifen, 13 Sterne, 13 Balken, 13 Zahlen auf den Münzen, 13 Sterne auf der Münze, alles ist 13 und eine Frau, siehst du? Und hier kommt der Papst, das Haupt zur Frau, der falsche Antichrist zur falschen Braut der Wissenschaft, welche unsere Welt, unsere amerikanische, östliche Welt hier oder westliche Welt, die Welt in die Wissenschaft geführt hat, kommt zu ihr in seine wissenschaftliche Gemeinde, und jetzt verbeugen sich alle Protestanten vor ihm, siehst du, auf 13, siehst du es? alles ist in einer 13. Unsere ganze Nation, alles andere ist 13. Eine Frauenwelt. Siehst du, hier sind wir. Wir haben es bekommen. Es hat sich im Garten Eden in eine Welt der Frau gedreht. Aber eines Tages wird es Gottes Welt sein. Bemerke es jetzt. Auch diese Propheten und diese Dinge haben es vorhergesagt. Und nun ist alles wieder so gekommen, wie es war, bevor Gott sich auf der Erde bewegte. Es ist ein geistliches Chaos geworden. Gewiss ist es das. Hier siehst du, dass das zweite Eden dem ersten sehr ähnlich typisiert ist, um zu verführen, fast um die Auserwählten zu nehmen. Bemerke es jetzt, dass... Ich werde hier einfach ein paar Minuten vergleichen. Jetzt werde ich aufhören müssen, weil es schon 11 Uhr ist. Und so, hört zu, diese beiden Eden. Wie dieser Eden versucht hat zu typisieren, genau wie Satan es am Anfang mit Eva im echten Eden, dem ersten Eden, gemacht hat. Schau dir einfach an, wie sie jetzt zusammen typisiert sind, siehst du? Wir haben, jetzt versteht es jeder klar, einen wissenschaftlichen Eden, in dem wir leben, siehst du? Nun, es war nicht Gottes Eden. Gottes Eden kommt nicht durch Wissenschaft, Bildung, Kultur. Es kommt durch das Wort, siehst du, das all diese Dinge so nennt, als ob sie es nicht wären. Und bemerke es im Garten Eden. Lass uns sie einfach ein wenig vergleichen. Nun bemerke es, der Mann und seine Frau versteckten sich im Garten Eden. Das Paar war nackt, ohne es zu wissen. Ist das richtig? In Gottes Eden war das Paar nackt und wusste es nicht. Jetzt sind sie wieder nackt und wissen es nicht. Offenbarung 3, das laodizeanische Gemeindezeitalter. Weil du nackt, elend, arm, erbärmlich, blind bist und es nicht weißt. Nun, in Gottes Eden waren sie nackt und wussten es nicht. Und jetzt ist Satans Eden. Durch Wissenschaft und Bildung sind sie wieder nackt und wissen es nicht. Was für eine Perversion. Schau dir heute an. Schau dir den Mann an, wie er versucht, die Unterwäsche seiner Frau zu tragen. Und sie versucht, seine Kleidung zu tragen. Und er versucht, seine Haare wie ihre wachsen zu lassen. Und sie schneidet ihre ab wie seine. Oh mei, Männer versuchen Frauen zu sein, Frauen versuchen Männer zu sein, eine Perversion. Das ist das Gleiche, was die Gemeinde tut. Das Gleiche, das laodizianische Zeitalter. Bemerke, der Grund, warum sie nicht wussten, dass sie am Anfang nackt waren, dort war ein Heiliger Geist, der sie vor der Nacktheit verhüllte. Sie wussten es nicht. Der Heilige Geist war über ihren Augen. Sie sahen nichts anderes als ihren Bruder und ihre Schwester, siehst du? Gesetze. Sie wussten nicht, dass sie nackt waren. Heiliger Geist. Nun hat der Geist der Unheiligkeit, der Unreinheit und der Lust sie verhüllt. Bildung, Wissenschaft. Warum? Es ist wissenschaftlich. Trage kurze Hosen, das ist kühler. Die Indianer lernen dich etwas Besseres als das. Sie wickeln sich in eine Decke ein, um klimatisiert zu sein, siehst du? Und stellen sie... Siehst du, Bildung ist absolut zu einer Zeit zurückgekommen. Genau das, von dem sie denken, dass es sie zu Kultur und Zivilisation gebracht hat, hat sie wieder in die Unwissenheit gebracht, schlimmer als sie anfangs waren. Schulbildung, Bildung. Schau dir die Schulen an. Schau dir dort unten den einen Abend an der Universität an. Diese Jungs. Wie viele Babys sind von den jungen Damen dort geboren worden? Von den jungen Damen an der Universität, jedes Jahr. Du denkst... Du sagst, das ist Straßenmüll. Und diese Jungs, diese 21 Juwelen, wie sie sie nennen, mit Lippenstift auf den Lippen und mit herunterhängenden Haaren, die auf Lockenwicklern aufgerollt sind und dort herunterhängen. Das sagen sie, und schmutzig, dreckig. Sie sagen, nun, das ist einfach nur Straßenmüll. Ist es das? Es sind Studenten von der Universität. Die haben neulich einen großartigen Rausch bekommen und wussten nicht, was sie tun sollten. Und um Kicks zu haben und Saufen und Ehebruch und alles in dieser Weise war ihnen nicht genug, zerbrachen sie die Flaschen und rennen zu den Frauen und klopfen an die Tür. Sie kommen, schlagen ihnen ins Gesicht, stellen einem Mädchen das Auge komplett raus und viele von ihnen sind für ihr Leben entstellt. Denkst du, sie würden das rauslassen? Nein. Zwei der Jungs fahren die Straße rauf und runter und zwei junge, verheiratete Frauen sitzen auf den Stufen. Und sie beleidigten die Frauen. Die Polizisten haben sie aufgegriffen und ins Gefängnis getan. Der Dekan kommt dorthin. Und die ganze Sache gedeiht an dieser Universität. Das ist das einzige Werk, das sie dort haben. Er sagte, das sind meine Kinder, lasst sie los. Sie haben sie losgelassen. Dort seht ihr es. Zivilisation, Bildung führt zum Tod, zum Chaos und zur Hölle. Du solltest nicht auf dieses Zeug hören. Bemerke es jetzt. Eva musste einfach nur einen kleinen Blick nehmen, um zu sehen, wie die Welt aussah. Weißt du, oft tragen wir einfach nur ein kleines bisschen von diesen oder du weißt, was ich meine. Wir müssen einen kleinen Blick nehmen, um zu sehen. Nun, in Johannes oder 1. Johannes 2,15 sagte Gott, wenn ihr die Welt liebt oder gar die Liebe der Welt, so ist die Liebe Gottes nicht einmal in euch. Die Dinge, die dort draußen sind, sind tot. Du bist beschnitten, abgeschnitten von ihr. Du möchtest die Dinge der Welt nicht. Du bist tot für, sie sind tot. Du möchtest nichts Totes. Es ist verrottet, es riecht. Wie könnte ein lebendiges Etwas sich etwas wünschen, das auf diese Weise verdreckt ist? Siehst du, du bist lebendig in Christus. Das Wort macht dich lebendig. Meine Güte, wenn ich daran denke, in der heutigen Zeit, in der wir leben, die Bildung genannt wird. Man kann nicht einmal hinter das Pult treten, wenn man nicht einen Doktortitel hat und so weiter. Es erinnert mich an einen Kaplan, der einmal aus der Armee herauskam. Er sagte, Bruder Branham, es war gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Der Kaplan sagte, der Sergeant kam vorbei und sagte, Kaplan, möchten Sie mit mir raus an die Front fahren? Draußen in den Argonnen, dort draußen von La Salle, Lothringen, es ist Frankreich, weißt du? Und sagte, ich ging hinaus in Richtung Argonnenwald. Und sagte, er zählte so viele Panzer, die gesprengt worden waren. Und sagte, es war an einem Ostermorgen. Sagte, ich kam gerade hindurch. Ich ging mit einer Krankenschwester durch und sie gab den verwundeten Jungs eine amerikanische Rose. Du weißt schon, eine, die ein Amerikaner gewohnt ist. Die Jungs haben sich die Rose geschnappt und einfach geschrien und geweint, weil sie wussten, dass es aus der Heimat kam. Siehst du, es war aus der Heimat. Und das ist die Art, wie ich denke, dass wir das Wort tun. Siehst du, nimm es. Oh Gott, es kommt aus der Heimat. Siehst du? Ich war also ziemlich aufgewühlt, sagte er. Ich ging dort hinaus, sagte er, und der Hauptmann ging weiter, um eine Zahl zu nehmen, wie viele Panzer zerstört worden waren und solche Dinge. Er sagte, der Heilige Geist sagte, geh rüber zu diesem kleinen Felsen, und er schaute sich um, sagte, sie warfen diesen Senf und das Chlorgas und sagte, sie haben einfach alle Blätter von den Bäumen verbrannt. Dort war kein einziges Lebewesen mehr. Und hier war es Ostern. Er sagte, was für ein Ostern, was für ein Ostern, wenn nicht einmal Gras auf dem Boden ist, nichts. Und sagte, dass ihn etwas zu einem Felsen zog. Er zog den Felsen rüber. Sagte, dort war eine kleine Osterblume darunter. Es war von dem ganzen Giftgas bewahrt worden und hat unter dem Felsen gelegen. Und sagte, ich dachte, o Gott, halte mich unter dem Felsen der Zeitalter, bis all das Gift vorbei ist. Und lass mich in dem Land dort drüben blühen. Wir könnten gleich hier aufhören, wenn ihr möchtet, weil ich hier so viel habe, da ich sowieso nicht dazu komme, siehst du, an Dingen. Vielleicht kann ich also wieder zurückkommen und es euch bringen. Oh, ich habe gerade die Predigt von neulich durchgenommen. A Thinking Man's Filter. Ihr alle lest das, seht, produziert den Geschmack eines heiligen Mannes. Denkt, Brüder, was immer ihr tut, denkt. Epheser 5,26, dort drin heißt es, und wir hatten über das Wort vorherbestimmt gesprochen. Du siehst, das macht so viele stutzig, es ist Gottes Wort. Er gebraucht es, denn wir sind vorherbestimmt durch das Wort Gottes und es, darin sind wir. Wenn du vorherbestimmt bist, warum muss es geschehen, weil es so ist, dass Gott dich auserwählt hat, weil er von Anfang an wusste, was du tun würdest. Und lass dich nicht vom Teufel mit Bildung und Gift und sowas besprühen. Du musst modern sein, du musst das sein. Ihr müsst nichts anderes sein als Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du aus dem Wort geboren bist, bist du es. Bemerke es, dieses Spray. Wenn du einen Samen nimmst, einen guten Samen, und ihn besprühst, wird es ihn töten. Und wenn sie dieses konfessionelle Zeug über dich sprühen, wird es den Einfluss des ursprünglichen Wortes ruinieren. Wenn sie euch sagen, dass ihr das tun müsst. Warum? Die anderen Mädchen tun es. Die anderen Männer tun es. Glaube das nicht. Es wird den Einfluss von Gottes Wort auf dich ruinieren. Du weißt das. Unser Text sagt, lasst euch nicht angleichen, besprühen, sondern verwandelt euch, den Samen, der in euch ist. Die Menschen von heute verhalten sich so, als würden sie nicht einmal glauben, dass es einen Gott gibt. Wisst ihr das? Sie verhalten sich auf diese Weise. Nun, ich möchte sie nicht als Narren bezeichnen, aber sie verhalten sich auf diese Weise. Weil Psalmen 14, Vers 1 sagt, ein Narr hat in seinem Herzen gesagt, dass es keinen Gott gibt. Man sollte eine Person nicht als Narr bezeichnen, aber sie verhalten sich sicherlich so, als ob sie es wären, weil sie es nicht tun. Sie handeln, wie wenn es keinen Gott gäbe. Dieses Wort wird einfach ignoriert. Schau, hier wurde ich neulich in den Raum gerufen, um zuzusehen. Billy Powell, glaube ich, oder einige von Ihnen hatten gesagt, dass es dort ein religiöses Programm im Fernsehen gibt. Wir haben keinen Fernseher und es wird auch keinen in meinem Heim geben. Niemals. Aber es gab eine, du möchtest sie, das ist deine Sache. Aber Gott hat mir gesagt, dass ich es nicht tun soll. Und als wir einzogen, ich mietete von dieser lieben alten Schwester dort oben, hatte sie einen Fernseher, weil sie ihn haben mussten, damit sie ihr Haus vermieten konnte. Und ich ließ sie religiöse Programme anschauen. Also riefen sie und sagten, dass dort Gospelgesang läuft. Und du sprichst von einer Gruppe von Rickys. Dort oben benehmen sie sich wie, sie bezeichnen sich als Gospelsänger. Es war eine Schande für Jesus Christus zu sehen, wie sie sich schüttelten und diese rickifizierten Frisuren und alles, weißt du. Es schaute einfach wie eine Verhöhnung aus. Kain war so ein Mensch, religiös in der Tat, gewiss. Aber er hatte den falschen Samen in sich, siehst du, und deshalb brachte es die Samen der Schlange hervor. Satan hatte über diesen Samen von Eden gezischt, und das hat einen Kain hervorgebracht. Er tat sein Gift auf ihn. Er, Kain, wusste um den vollkommenen Willen Gottes. Er wusste um den vollkommenen Willen Gottes. Kain wusste es. Warum? Aber er weigerte sich, ihn zu tun. Er erwies sich dann als der Same der Schlange. Als er den vollkommenen Willen Gottes sah, weigerte er sich, ihn zu tun. Er sah, dass Gott Abels Botschaft bestätigte. Er wusste, dass das der Wille Gottes war, siehst du? Er sah, wie Gott Abels Botschaft bestätigte. Und was hat Gott zu ihm gesagt? Und er sagte, tu dasselbe, bete an wie dein Bruder und es wird dir gut gehen. Aber siehst du, er sah den vollkommenen Willen Gottes, aber er wollte ihn nicht, siehst du? Er wollte noch etwas hinzufügen, und diese Theologen sehen diese Bibel. Sie lesen sie, aber sie möchten es nicht tun, siehst du? Es zeigt, dass es der Same der Schlange ist. Er hatte es bestätigt gesehen, und so einfach vor den Menschen. Aber es sieht so aus, als ob es für Menschen so schwer ist, sich vor dem Wort Gottes zu demütigen. Findet ihr nicht alle, wenn ihr Frauen, mit Mädchen, über das Tragen von langen Haaren redet, und sie sagen, warum hast du dein Haar lang? Siehst du, warum trägst du deine Röcke so lang? Wenn du zu ihnen gehst und mit ihnen sprichst, geben sie dir sozusagen die Schulter. Ist es nicht so? Siehst du? Sie wissen, dass es richtig ist, wenn dort eine Dame in ihnen ist. Siehst du? Sie wissen, dass es richtig ist, aber du siehst, sie können sich nicht demütigen. Siehst du? Das ist es, was... Siehst du, was Kain tat? Er konnte sich nicht vor dem bestätigten Wort Gottes demütigen. Er konnte es nicht tun. Oh, sogar die Pfingstler sagen, Ehre sei Gott, Halleluja. Ich schneide mir die Haare und spreche in Zungen. Puh, das zeigt genau, dass dort etwas falsch ist, siehst du? Der Same bringt etwas anderes hervor. Ein Same Gottes kann nicht eine Frau mit Bubikopf hervorbringen. Er kann es nicht tun. Er kann es einfach nicht tun, weil die Bibel es gesagt hat, siehst du? Er kann es nicht tun. Nein, Herr. Nun, es scheint so schwer, sich vor Gottes Wort zu demütigen. Du bemerkst es in 1. Mose 4, 6 und 7. Ich lese hier einfach einige Schriftstellen ab. Tu, was Abel getan hat. Er sagte, geh hin und tu, was Abel getan hat. Tu die gleiche Art von Dienst, die er getan hat, und ich werde dich segnen. Wenn du es nicht tust, liegt die Sünde vor der Tür. Nun, Sünde ist Unglaube. Wenn du nicht tust, was Abel tat, du siehst, dass ich ihn bestätigt habe und ihn recht gemacht habe. Wenn du das nicht tust, dann zeigt es, dass die Sünde, der Unglaube, vor der Tür liegt, siehst du? Und heute sehen sie, was Gott bestätigt. Sie sehen, was Gott tut. Sie sehen, dass all diese Dinge geschehen. Sie wissen es. Gott zeigt seine Zeichen oben im Himmel und unten auf der Erde. Und all diese Dinge auf diese Weise. Und sie sehen, was geschieht. aber sie werden es nicht tun, siehst du? Satan, der Same der Schlange, klug, aus den Seminaren kommend, auf den Punkt ausgebildet. Jedes Wort, alles, steht hinter dem Pult einfach so korrekt. Und jedes Wort muss genau sein, die Grammatik muss stimmen und alles wie, siehst du? Klar, die können sich nicht erniedrigen, so ein Typ wie der, siehst du? Sie können es einfach nicht tun, sie können es einfach nicht tun. Nun, wenn nicht, liegt die Sünde vor der Tür, der Unglaube liegt. Dann wurde er absichtlich ungehorsam, und wenn du weißt, was gut ist und es nicht tust, ist es für dich Sünde. Wenn du weißt, was richtig ist und du tust es nicht, siehst du, dann wird er absichtlich ungehorsam. Nachdem das Wort bestätigt worden war, dann überschritt er die Trennlinie. Dann wurde er aus dem Garten Eden vertrieben, als er überschritt. Es gibt eine Linie, bis zu der du einfach so weit gehst, und wenn du noch weiter auf die andere Seite gehen würdest, bist du raus. Du weißt das, nicht wahr? Es gibt dort eine Linie. Wenn du es nicht glaubst, lies Hebräer 10, 26. Das ist die Schriftstelle, auf die ich mich dort bezogen habe, siehst du? Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Opfer mehr für die Sünde. Das ist das Neue Testament. Ist das richtig? Wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis empfangen haben, die dir gepredigt, vorgelesen und bewiesen wurde, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit gesehen haben, und du gehst weiter und glaubst mutwillig nicht, gibt es kein Opfer mehr für die Sünde, sondern ein ängstliches Schauen auf den feurigen Zorn, der den Widersacher verschlingen wird. Ist das richtig? Siehst du, du kannst diese Grenze überschreiten. Wie es die Kinder Israels taten, als sie durch die Wüste hindurchkommen mussten. Israel tat das Gleiche. Nachdem sie die Botschaft von Mose gehört und es bestätigt gesehen hatten, hörten sie auf einen falschen Propheten. Sie sagten, oh, nun schaut, Kinder, wir sind doch alle gleich. Wir sollten untereinander heiraten und wir sollten dies tun. Und Mose hatte ihnen etwas anderes gesagt und sah, wie Gott es bestätigte, weil Bileam ein lehrreicherer Mann zu sein schien, als Mose es war, siehst du. Er war aus einem großen Volk hervorgekommen, wo es viele Menschen gab und alles zusammen organisiert war, das Land Moab. Große Heere und große Dinge, die die Menschen in jenen Tagen gefürchtet hätten. Und hier kommt ein Prophet her. Ein Prophet, ein Gesalbter, falscher Gesalbter, siehst du, kommt herab zu einem Gesalbten, schaut wie ähnlich, und lehrte die Menschen und viele von ihnen gingen danach. Vergesst das nie, siehst du, sie gingen dem nach, was nicht das Wort war, das bestätigte, bewiesene Wort. Lasst nicht zu, dass jemand hier hereinkommt und dir etwas anderes sagt. Achte darauf, was Gott bestätigt und beweist. Nun, wenn die Menschen zurückschauen und sagen, Moses, Gott erschien am Himmel und der Mann sprach ins Dasein Flöhe, Fliegen, Frösche, nahm aus dem Dasein Geschwüre und Krankheiten, öffnete das Rote Meer und wir kommen und speiste uns mit Manna vom Himmel. Oh, das ist unser Prophet. Aber hier kommt ein anderer Prophet her, Ehre sei Gott. Ich bin auch ein Prophet. Sagt, nun, ihr alle, ich sage es euch, ihr versteht, dass ich eine bessere Grammatik benutze als Moses. Und ich bin so und so, siehst du, und so weiter. Und das Erste, was du weißt, ist, dass sie darauf hereinfielen. Und jeder einzelne von ihnen kam in der Wüste um. Kein einziger von ihnen hat überlebt. Das haben sie nie getan. Sie werden nicht im Himmel sein, kein einziger von ihnen. Jesus sagte, sie sagten, unsere Väter haben in der Wüste Manna gegessen. Du siehst, der Pfingstler hat recht, siehst du. Sie waren wirklich durch all die Erfahrungen hereingekommen. Unsere Väter aßen Manna in der Wüste. Er sagte, und sie sind alle tot. Der Tod ist die ewige Trennung. Sie werden nie wieder auferstehen, obwohl sie all diese Erfahrungen durchgemacht hatten. Bildlich gesprochen hatten sie in Zungen gesprochen und im Geist getanzt und alles. Aber als es zum Showdown zwischen dem Wort zwischen zwei Propheten kam, einer von ihnen auf dem Wort und der andere abseits des Wortes, kamen beide Propheten, verstehst du? Sag Amen. Der eine auf dem Wort und der andere abseits des Wortes, beide Propheten, bewiesen, dass sie Propheten sind. Aber einer war beim Wort, siehst du, falsche Gesalbte in den letzten Tagen, siehst du? Ein Prophet, beide Propheten, einer auf dem Wort und einer bestätigt durch das Wort und der andere wurde nicht durch das Wort bestätigt, wieder wie Kain und Abel. siehst du die beiden falsch, falsch und wahr, in Ordnung. Aber jeder von ihnen verfaulte in der Wüste und ging zugrunde. Ihre Seelen sind tot und vergangen. Und sie waren auf dem richtigen Weg der Pflicht. Sie gingen in die Gemeinde und taten das, wozu Gott sie eingesetzt hatte. Aber sie akzeptierten einen falschen Lehrer, der nicht durch das Wort bestätigt wurde, um als richtig bewiesen zu werden. Doch er war ein Doktor der Theologie und was man sonst noch so nennen möchte, ein echter Prophet, aber er wurde nicht geistlich durch das Wort und die Zeichen Gottes bestätigt. Und sie gingen in der Wüste zugrunde. Gerechte, ehrenhafte, religiöse Menschen starben und werden nie im Himmel sein. Siehst du, wohin wir gehen müssen? Verstehst du? Lass es nicht schleifen. So wie damals, als Noahs Samenwort eine schwebende Verwandlung von der Erde zum Himmel errichtete. Es klang für die Menschen verrückt, einen kleinen Kult zu haben, wie Noah ihn hatte. Und er sagte es ihnen und sagte, so spricht der Herr, Gott hat gesprochen und es kommt Regen herein. Die Wissenschaft und die Gebildeten und Religiösen jener Zeit sagten, schau dir diesen alten Quacksalber an, er wird alt, seine Gedanken entgleiten ihm, siehst du? Aber er hatte recht, weil er ein bestätigter Prophet war. Und dann in der Endzeit wurde seine Botschaft wirklich bestätigt. Was würde er tun? Er verwandelte sich von der Erde in die Herrlichkeit durch eine Arche des Wortes, das er predigte. Es wurde verwandelt. Das wissenschaftliche Spray verfaulte den Rest von ihnen zum Gericht. Sie verrotteten in den Wassern des Gerichts der Sintflut. Was versuchen die Menschen heute in diesem großen wissenschaftlichen Zeitalter der Bildung? Die Gemeinde von Eden wieder in ihren wissenschaftlichen Zustand zurückerstatten, anstatt das Wort. Verherrlichen sie das Wort Gottes? Versuchen die Menschen, das Wort Gottes zu verherrlichen oder versuchen sie, sich selbst zu verherrlichen? Welches ist es? Ich frage mich. Die Gemeinde, sein deformierter Same, Wissensprogramm, hat die ganze Rasse wieder dazu gebracht, wissenschaftlich unwissend gegenüber dem Wort Gottes zu sein. Wissenschaftlich unwissend über das Wort Gottes. Das ist ein großer Mund voll, nicht wahr? Aber sie sind es. Sie sagen, das kann nicht sein. Es war, als Jesus kam. An dem Tag, an dem Jesus kam, kannten die Menschen das Wort Gottes nur vom Buchstaben her, oder etwa nicht? Sicher. Aber sie wussten nicht, wer er war. Als sie sahen, dass Gott auf den Flügeln einer Taube einfach genau das tat, was er gesagt hatte, dass er es tun würde. Und er tat genau, was das Wort sagte. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, dann glaubt mir nicht. Aber er tat genau, was das Wort sagte, dass er tun würde. Und sie waren wissenschaftliche Männer in jenen Tagen, aber wissenschaftlich unwissend. Um absichtlich zu sündigen, hatte die Lust sie geblendet. Sie brauchen Gottes Wort, um sie zu zeigen, um ihre Blöße zu zeigen. In Offenbarung 3 heißt es, ich rate dir, von mir Salbe zu kaufen, damit deine Augen aufgetan werden, damit du deine Blöße siehst. Die Salbe ist Gottes Wort. Die Heilung der Augen, die dich von den natürlichen Dingen der Welt holt und dich durch die Kraft Gottes in seine Gegenwart verwandelt, dann siehst du. Du sagst, ich war einmal verloren, jetzt bin ich gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Es wäre anders. Das ist der Ruf der Gemeinde heute, ist, ich rate dir, komm herein und kaufe von mir Salbe für deine Augen, damit du mit meiner Salbe gesalbt wirst, und dann wirst du sehen. Lass den Heiligen Geist über jeden Menschen kommen, der dort wirklich etwas da drinnen hat. Eine Heilung kommt von innen her. Lass diese Heilung von dem Geist hereinkommen, der in dir ist. Wenn es ein echter Geist ist, der den echten Samen salbt, kann er nichts anderes tun, als einen Sohn oder eine Tochter Gottes zu gebären. Aber der echte Geist kann auch auf einen Samen einer Spitzklette hereinkommen. Der Regen kann auf einen Nieswurz fallen, und er wird es lebendig machen, einfach so, wie er auf einen Weizen fällt und ihn lebendig macht. Aber an ihren Früchten wirst du sie erkennen, siehst du? Und wir sind ein Fruchtbaum Gottes, der sein Wort trägt. Jesus sagte, lasst einen Menschen sich selbst verleugnen und mir nachfolgen. Lasst ihn seine Bildung verleugnen, sein Wissen verleugnen, seine Abschlüsse verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Die Menschen haben ihre üblichen Gedanken des Anstands verloren. Ich führe hier kleine Schriftstellen an, einfach für, ich wollte mir etwa 5 Minuten dafür geben, 10, siehst du? Die Menschen haben ihren gemeinsamen Anstand untereinander verloren. Sie sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Männer im Zeitalter von Brüdern, höre ich, weise ich, und Frauen, die Menschen verhalten sich nicht mehr wie früher. Sie haben ihr gemeinsames Verständnis verloren. Die mentale Wirkung, die es auf die Menschen dieser modernen wissenschaftlichen Zeit hat, in der wir leben, hat dazu geführt, dass die Menschen ihre natürliche Zukunft verloren haben. Sie können jemanden, eine Frau, nicht als Schwester und Bruder betrachten. Es ist etwas Unanständiges, sobald sie, und die Frauen haben sich so unmoralisch zu kleiden, um unter die Menschen zu kommen. Und sie sagen, ich bin eine gute Frau. Nun, warum stellt sie sich auf diese Weise dort heraus? Sie ist verblendet. Nun, wenn eine dieser Schwestern hier in einem kleinen Alter, wenn deine Mutter oder meine Mutter so auf die Straße gegangen wären, wie eine dieser Frauen, dann hätte man sie in die Irrenanstalt gebracht. Sie hatte nicht einmal genug Gedanken, um zu wissen, wie sie sich anziehen sollte. Nun, wenn es damals Wahnsinn war, ist es heute Wahnsinn. Es ist immer noch derselbe Typ Frau, siehst du? Aber sie haben all ihren Anstand verloren, all ihr Verständnis. Sie haben ihren verloren. Und mit dem modernen Verständnis, mit Kultur und Bildung, es ist sündhaft und der Tod. Bemerke es, sie sind, oh, nicht wie sie früher waren, als die, und bemerke es in der Gemeinde. Früher, im Gemeindeleben, vor langer Zeit, wenn der Prophet etwas zu sagen hatte, so spricht der Herr, bewegten sich die Menschen. Sie blieben dabei, sie bewegten sich. Aber jetzt, ich mag den Kerl nicht, wählt ihn ab. Siehst du, sie haben keinen Verstand mehr. Die Menschen bewegen sich einfach nicht mehr durch den Geist Gottes. Gottes Wort ist sein Geist, und sein Wort kommt zu seinem Propheten. Und das Wort soll euch verwandeln, von dem, was die Dinge der Welt sind, in das Bild von Söhnen und Töchtern Gottes. Und das Wort kann nur durch diese Propheten hereinkommen, so wie sie gesprochen haben. Und es musste mit dem Wort verglichen werden und zeigen, dass es das Wort war. Dann, wenn du dieses Wort annimmst, wird es dich von einem Sohn Gottes oder einer Tochter oder von einem Sohn der Welt, der Tochter der Welt, zu einem Sohn und einer Tochter Gottes verwandeln. Schau dich hier an. Wie viele haben diese Erfahrung schon gemacht? Jeder einzelne von uns. Wir haben diese Erfahrung gemacht, weil es gesprochen wurde, weil es geglaubt wurde und das Wort hervorgekommen ist und in das Bett des Herzens gefallen ist. Und dort ist es direkt aus ihm herausgewachsen, siehst du? Du verwandelst dich. Sein Heiliger Geist verwandelt das Samenwort in sein Ebenbild, wie ein Birnbaum eine Birne hervorbringt, ein Apfelbaum einen Apfel und so weiter. So wird sein Wort Söhne und Töchter Gottes hervorbringen. Das ist es, was es tun soll. Eines Tages, als die Welt wieder in Finsternis und Chaos lag, bewegte sich der Geist Gottes über und er wurde verwandelt. Es nahm Jesaja 9,6. Nun, dieser Prophet, der dort stand, was für ein Mann, der eine Herrschaft über die Nationen hatte. Die Menschen, die religiösen Menschen seiner Zeit, glaubten ihm. Nicht alle von ihnen, das tun sie nie. Aber dieser Prophet, sie hatten gesehen, wie dieser Mann Dinge sprach, und es war genau richtig. Was er sagte, war vollkommen, und so geschah es. Und hier muss dieser Mann vor seinem Volk aufstehen und sagen, eine Jungfrau wird schwanger werden. Oh, das ist unvernünftig. Aber siehst du, Gott hat es nicht selbst gesprochen, er spricht es durch seine Propheten. Nun, dort war nichts in der Bibel darüber geschrieben, aber dieser Prophet stand auf und sagte, eine Jungfrau wird, in Jesaja 9,6, uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, der soll heißen Ratgeber, Friedefürst, mächtiger Gott, ewiger Vater. Wenn nun eine Jungfrau schwanger wird, dann wurde jenes Wort gesprochen, welches ein Keim war. Das Beet muss dort sein, um es eines Tages zu empfangen. Er durchsuchte die Länder, dort war keins. Er ging durch die Länder, dort gab es keine, und ziemlich genau 800 Jahre später fand dieser vorherbestimmte Same ein Beet, und sie kam, um zu wachsen. Einfach so, wie Gott es am Anfang tat, es werde Licht, und vielleicht 800 Jahre später ist das Licht hervorgekommen. Lass dort einen Baum sein. Es ist in dieser Weise wieder hervorgekommen, alles, was er sagte. Hier ist ein vorherbestimmter Same, der Immanuel hervorbringt, Gott mit uns. Und nach ihm werden die Heiden suchen, und das ist der, nach dem wir heute suchen, Jesus. Du siehst, vorherbestimmter Same. Satan versuchte es zu besprühen, wie er es mit Eva tat. Er versuchte es zu besprühen, aber er scheiterte, mit seinem Abwehrmittel hier drauf. Er war ein vorherbestimmter Same, Sie konnten ihn nicht nehmen, um ihn zu einem Pharisäer oder Sadduzäer zu machen. Sie konnten ihn nicht dazu machen, irgendeiner Organisation anzugehören. Er war Gottes vorherbestimmtes, gesprochenes Wort. Satan konnte seinen Unglauben nicht auf ihn werfen. Er hatte ein Abwehrmittel gegen ihn. Gott, besprühe uns mit einem Abwehrmittel, ist mein Gebet. Das ist wahr. Dann kam der Geist auf ihn und sandte ihn nach Golgatha, ans Kreuz, um Licht in diesen Tag zu bringen und Licht für alle vorherbestimmten Samen für die Gemeinde dieses Tages, um Söhne und Töchter Gottes in seine Gegenwart zu verwandeln. Stolpere nicht über das Wort Vorherbestimmung. Ich bin das durchgegangen, siehst du? Ich möchte dir Epheser 1,5 zeigen, siehst du? So wie du warst. Schau, so wie du in deinem Vater warst, wie ich neulich sagte, so wie du am Anfang in deinem Vater warst. Wenn du es nicht gewesen wärst, wärst du nicht hier. Aber du siehst, es musste auf einen Nährboden fallen, um dich hervorzubringen. Und jetzt bist du sein Sohn, du bist seine Tochter, siehst du? Es ist ein Samen. Und dann, wenn du jetzt ein Christ bist, ein echter, vorherbestimmter Same, dann warst du in Gott, bevor es dort, du warst immer in Gott. Der Keim deines Lebens, welcher ein Attribut Gottes ist, welches sein Gedanke war. Sag zum Beispiel diese hübsche kleine Dame, die hier sitzt, siehst du? Gott sagte, an dem Tag wird es ein Mädchen geben. Ihr Name wird so und so sein. Sie wird so und so und so sein. Und er wusste sogar genau auf diese Stunde, dass sie sitzen und der Botschaft zuhören würde, in einem roten Kleid, siehst du? Das war sein Gedanke. Wer auch immer dein Ehemann ist und wer auch immer er ist, und er würde dies zusammenbringen und ihr würdet an diesem Tag hier in dieser Stadt sitzen. Dort könnte es für dich nicht scheitern, siehst du, weil du wächst. Und solange du der Same in dir bist, der wächst, musst du einfach genau das hervorbringen, was der Same gesagt hat, dass du es tun wirst. Das ist genau so. Es ist sein Wort. Er hält sein Wort. Er wacht darüber. Du warst in deinem Vater als ein Keim. Und du bist als Tochter hervorgekommen. Du, jeder einzelne von euch, Brüder und Schwestern, ihr seid hervorgekommen. Wenn du nicht in deinem Vater gewesen wärst, dann wärst du nicht hier gewesen. Und wenn du nicht in Gott wärst, wenn du an die Botschaft der Bibel glaubst und die heutige Botschaft, eine Bestätigung davon, der Grund, warum du hier sitzt, weil du dazu vorherbestimmt warst, hier zu sitzen. Sonst wärst du nicht hier. Ihr wärt auf der Straße gewesen, vielleicht betrunken, einige von euch, und einige von euch hier draußen und würden mit der Frau eines anderen Mannes herumlaufen, und ihr Frauen draußen, verheiratet, und würdet mit dem Mann einer anderen Frau herumlaufen, oder so ähnlich, seht ihr? Aber du bist dazu vorherbestimmt, hier zu sein, siehst du? Du kannst es nicht ändern. Du hast einen Vater. Er ist Gott, und du warst ein Same. Und wenn er an einen Ort hereinkommt, er hat dich jetzt, wo du warst damals in ihm als ein Gedanke. Jetzt bist du ein Mensch, der mit ihm Gemeinschaft haben kann, siehst du? Wie ihr am Anfang in euren Vätern wart, aber jetzt seid ihr Söhne und Töchter, also könnt ihr mit euren Eltern Gemeinschaft haben. Jetzt sind wir Söhne und Töchter Gottes, die mit unserem Vater, Gott, Gemeinschaft haben können, siehst du? Es ist einfach so schön. Gefällt dir das nicht? Dann wirst du auf diese Weise wie er. Und wenn wir Söhne waren, dann bist du Attribute und warst am Anfang in seiner Form. Und denk daran, wenn du am Anfang in ihm warst und als Jesus, welcher Gott ist, das Wort, das Fleisch, gemacht wurde und unter uns wohnte, dann warst du in ihm und hast die Beleidigungen ertragen, die er auf sich nahm. Du gingst mit ihm nach Golgatha, in ihm. Du bist in ihm gestorben, du bist in ihm auferstanden. Und nun sitzt ihr zusammen in himmlischen Örtern in ihm, seht ihr? Wenn ich ein Amerikaner bin, stehe ich zu all ihrer Schande, ich stehe zu all ihrer Herrlichkeit. Alles, was sie war, bin ich. Ich bin ein amerikanischer Bürger. Ich bin auf der Plymouth Rock gelandet. Ja, Herr, ich bin auf der Plymouth Rock gelandet. Ich war an diesem Morgen in der Halle, als sie die Unabhängigkeitserklärung unterzeichneten. Ich habe es mit ihnen unterschrieben. Ich bin ein Teil ihrer Wirtschaft. Ich habe die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben. Das ist richtig. Ich war mit Washington in Valley Forge, als er den Fluss überquerte. Ich war an diesem Morgen dort. Ich habe mit ihm gebetet. Du warst als Amerikaner. Wenn du ein Amerikaner bist, warst du. Denn alles, was Amerika ist, bist du. Ich habe die Flagge auf Guam gehisst. Ich habe ihnen geholfen, das zu tun. Ich nahm jedes fort. Ich trug ihre Schande als Revolutionär. Was auch immer sie war, ich bin es. Und was auch immer Christus war, bin ich. Was er ist, bin ich. O Gott! Wenn er für einen Fanatiker gehalten wird, muss ich es auch sein. Wenn er ein Beelzebub war, durch die Werke seines Geistes, bin ich es auch. Was auch immer er war, ich bin es. Was auch immer er war, du bist es. Wir müssen die Macher ihrer Unsterblichkeit sein, ihrer Freiheit oder ihres Ruhmes, ihrer Herrlichkeit oder ihrer Schande. Wir müssen das sein. Wir müssen die Gemeinde sein, die Braut von Jesus Christus. Ich habe mit ihm auf der Erde gelebt, als er lebte. Ich bin mit ihm gestorben, als er starb. Ich bin mit ihm auferstanden, als er auferstand. Ich bin versammelt und sitze jetzt mit ihm an den himmlischen Orten, weil ich ein Teil von ihm bin. Wo immer er ist, dort bin ich auch. Wo mein Knecht ist, da werde auch ich sein. Jetzt kann er mit uns Gemeinschaft haben und durch uns und sein Wort bei uns ruhen, welches wir ein Teil seines Wortes sind. Wenn er das Wort ist und wir Teil von ihm sind, dann sind wir Teil des Wortes. Und wie kann ich leugnen, dass ich eine Hand habe? Egal wie sehr irgendeine Wissenschaft sagen würde, dass ich keine Hand habe, ich habe eine Hand. Ich weiß, dass ich eine Hand bekommen habe. Ich benutze sie. Und ich weiß, dass ich einen Gott habe. Ich habe einen Erretter. Ich fühle ihn in meiner Seele. Ich bin ein Teil von ihm. Das ist es, was dieses Wort sagt. Das ist es, was ich bin. Und wenn ich einen Teil davon verleugne, wäre das so, als würde ich verleugnen, dass ich eine Hand, ein Ohr, ein Auge habe. Ich könnte es nicht tun und bei klarem Verstand ein Mensch bleiben. Genauso wenig kann ich etwas von Gottes Wort leugnen und in meinem Rechten, dem rechten Geist Gottes bleiben. Ich muss nehmen, was die Denomination sagt oder was Gott darüber gesagt hat, siehst du? Du kannst es nicht tun. Nun, Verwandlung. Er kann uns durch sein Wort verwandeln, dass wir ruhen können, weil wir ein Teil davon sind. Und nun, es gibt viele Dinge. Wenn ich über meine natürliche Geburt spreche, es gibt viele Dinge in meiner natürlichen Geburt, mit denen ich nicht prahlen kann. Ich sage es euch, ich habe nichts, womit ich prahlen könnte. Meine Mutter war eine Sünderin von Anfang an. Mein Vater war ein Sünder. Und sie kommen aus einer Gruppe von Halsabschneidern und Revolverhelden. Und die meisten von ihnen starben mit ihren Stiefeln an den Füßen, Säufer und Schmuggler und alles andere, aus Kentucky. Meine Mutter, eine halbe Indianerin. Und ich habe nichts, womit ich prahlen könnte. Ich kann nicht mit meinem Stammbaum prahlen. Aber, Ehre sei Gott, es gibt eine Sache, mit der ich prahlen kann. Meine zweite Geburt, welche von Jesus Christus kommt. Ich kann mit dem Erbteil, den wir haben, prahlen. Denn er ist mein Vater, er ist mein Retter. Er ist mein Erlöser. Ich kann mit all dem prahlen, was er für mich getan hat, weil ich jetzt sein Sohn geworden bin. Ich bin nicht mehr ein Sohn von Charles Branham. Ich bin ein Sohn von Jesus Christus. Das ist richtig. Ich kann jetzt mit meiner Geburt prahlen. Ich kann nicht mit meiner ersten Geburt prahlen. Es gibt nichts. Ich schäme mich dafür, aber ich schäme mich nicht für meine zweite Geburt. Nein, nein, ich schäme mich nicht für meine zweite Geburt. Wie hat er es getan? Durch die Waschung mit dem Wasser, durch das Wort. Das ist richtig. Wahrhaftig, vorherbestimmte Gläubige verbleiben mit dem Wort, und sie werden es nicht pervertieren. Es kann nicht pervertiert werden. O Söhne und Töchter Gottes, warum können wir nicht diese großartige Gemeinschaft haben, die wir haben sollten, mit allen Söhnen und Töchtern Gottes? Wir sollten sie haben, aber sie wollen es einfach nicht tun. Das ist alles, weil sie nicht wirklich Söhne und Töchter vom sind. Siehst du, wie ich neulich gesagt habe, ich hatte das hier heruntergeschrieben, aber ich habe keine Zeit dazu zu kommen. Ich höre jetzt auf. Dieses kleine Innere des Inneren, da beginnst du, welches deine Seele ist. Dann kommt von dort dein Geist und dann wirst du ein Lebewesen. Nun, das Lebewesen hat 5 Sinne, um Kontakt aufzunehmen. Das zweite hat 5 Sinne. Das ist der äußere Leib, sehen, schmecken, fühlen, riechen und hören. Der innere Leib hat die Liebe und das Gewissen und so weiter. 5 Sinne. Aber das Innere des Inneren, der Kontrollturm, es ist entweder Gott oder Satan. Und du kannst jedes dieser Dinge imitieren. Du kannst Kontakt aufnehmen wie ein Christ oder du kannst Teufel austreiben wie ein Christ. Aber der innere Kontrollturm, Der Anfang, der Ursprung ist nicht von Gott. Er wird nie zu Gott zurückkehren. Verstehst du es? Hat nicht Judas die Teufel ausgetrieben? Hat nicht Kaiphas, derjenige, der ihn verurteilte und ihm den Tod brachte, sogar geweissagt? Aber er konnte nicht mit dem Wort verbleiben, das ist richtig. Verwandelt aus der Gemeinde und der Welt in Söhne und Töchter Gottes. Bemerke es einfach zum Schluss. Und nun, wie die wandernden Söhne Gottes, die dort draußen in der Welt umherwandern, einige von ihnen diese Konfession, von Konfession zu Konfession, wie wandernde Sterne, niemals stabil, wie ein Blatt auf dem Wasser im Herbst. Wir sahen es, Leo, da hinten im Osten, dort. Die Blätter wehten darauf herab, und jeder kleine Wind blies es von dieser Seite auf jene Seite. Aber Gott möchte, dass wir stabil sind. Verankert in Jesus werde ich den Stürmen des Lebens trotzen. Verankert in Jesus fürchte ich keinen Wind und keine Welle, siehst du? Was auch immer es ist. Viele von euch erinnern sich an die Inchcape-Glocke, als ihr in der Schule wart, Jungen und Mädchen in der Schule. Abrahams und Sarahs Leib wurde verwandelt, um die Bedingungen des verheißenen Wortes zu erfüllen. Sie waren alt. Abraham hatte die Verheißung empfangen und Sarah, als er 75 und sie 65 war, über die Wechseljahre hinaus. Lebte mit ihr, seit sie ein Mädchen war, war eine Halbschwester. Und um diese Verheißung zu erfüllen, wurden ihre beiden Leiber verwandelt, von einem alten Mann und einer alten Frau zu einem jungen Mann und einer jungen Frau, um die Verheißung des Tages zu erfüllen. Ehre sei Gott, das macht mich so glücklich, siehst du? Es ist mir egal, was ich war. Es ist mir egal, wie ich hierher gekommen bin. Wir können verwandelt werden, um der Verheißung dieses Tages zu begegnen, wenn wir in der Einheit und der Lieblichkeit des Heiligen Geistes zusammenwohnen und als Brüder und Schwestern leben können. Henoch, sein ganzer Leib wurde verwandelt, um einen Typus in Gott zu treffen. Und er wurde in den Himmel genommen, ohne auch nur den Tod zu sehen. Henoch wurde. Elia tat das Gleiche. Jesu Körper wurde verwandelt von einer toten, kalten Form, zerschlagen, geschlagen, bis seine blauen Flecken und seine Rippen an seinem Rücken klebten. Und sein Herz wurde mit einem Speer durchbohrt, wahrscheinlich so breit, dass er direkt durch sein Herz gestochen wurde. Und Blut und Wasser kamen heraus, sogar die Feuchtigkeit aus seinem Leib verließ ihn. Und das Blut lief an dem Speer herunter und von seinen Füßen und rieselte auf den Boden. Und er war so tot, bis der Mond und die Sterne sagten, dass er tot war. Die Erde sagte, er sei tot, hatte eine nervöse Niederwerfung. Die Felsen erschütterten aus der Erde und alles. Alles sagte, er ist tot. Sogar Gott verbarg sein Gesicht. Er war tot. Aber sein Leib wurde verwandelt. Warum? Weil Gott sagte, ich werde seine Seele nicht in der Hölle belassen, ich werde auch nicht zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Es gibt keinen Weg, es zu tun. Eines Tages wird unser Leib vielleicht in einem Sarg ausgestreckt sein. Wir mögen kommen. Ihr mögt vielleicht kommen und mich anschauen, wie ich in einem Sarg liege. Vielleicht komme ich her und schaue dich an. Vielleicht muss ich die letzten Worte über dich sagen oder etwas in dieser Art. Aber sie werden uns niemals im Grab halten. Sie mögen Felsen über dich legen. Sie mögen dich im Meer begraben. Sie mögen tun, was immer sie wollen. Aber die verwandelnde Kraft Gottes in 2. Thessalonicher sagt, ich will nicht, dass ihr unwissend seid, Brüder, über die Entschlafenen. Denn auch das sagen wir euch durch die Gebote des Herrn, dass die Posaune Gottes posaunen wird und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Wir, die wir leben und übrig bleiben, wie das Lied heute Morgen sagte, werden mit ihnen zusammen entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Die verwandelnde Kraft Gottes, die uns aus dem Chaos der Wissenschaft und der Bildung und den Dingen der Welt und dem Verstand dieser modernen Zeit genommen hat, hat uns nun in Söhne und Töchter Gottes verwandelt. Und selbst der Tod kann uns nicht mehr im Grab festhalten. Wir werden in einem Augenblick verwandelt, in einem Augenzwinkern. Oh, willst du damit sagen? Ich will damit sagen, dass das die Wahrheit ist. Jesus, das Wort, stand auf der Erde, welcher das Wort war, derjenige, der auferweckt wurde und Lazarus auferweckte. Er sagte, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er tot ist. Und wer da lebt und an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Man kann das lebendige Wort Gottes nicht aufhalten. Es muss wieder auferstehen. Und aus diesem Chaos, dieses modernen, wissenschaftlichen Edens, in dem wir leben, von Kultur und Wissenschaft und Bildung, all diesem modernen Zeug, werden wir auferstehen. Dieses Kleid des Fleisches werden wir ablegen und auferstehen, um den ewigen Preis zu ergreifen, eines Tages. Wir werden durch die Luft gehen, und das wird alles vorbei sein. Denn das Wort Gottes, das uns aus dem modernen Denken unseres Gedankens herausgebracht hat und unseren Geist in die Erneuerung unseres Herzens zu Gott hin verwandelt hat, derselbe Geist, der das gesprochen hat, hat uns bis hierher verwandelt, und er wird uns auch in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit nehmen, mit einem verherrlichten Leib. Sie werden Häuser bauen, sie werden sie bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen. In all unserer wissenschaftlichen Suche pflanzen wir einen Garten, unsere Söhne kommen vorbei und nehmen die Früchte davon, und seine Söhne kommen und nehmen es von ihm. Und sie pflanzen, und ein anderer isst, und sie bauen, und ein anderer bewohnt. Aber lang werden die Tage meiner Knechte sein, sie werden dort sein und ihre Nachkommen mit ihnen. Sie werden bauen, und kein anderer wird wohnen, sie werden pflanzen, und kein anderer wird davon essen. Was ist das? Genau der Gott, genau der Prophet, der das Wort Gottes sagte, eine Jungfrau wird schwanger werden, hat uns das verheißen. Wie bekommen wir es? Wir sind potenziell gerade jetzt dort, siehst du? Weil Gott es gesagt hat, muss es so sein. Als er Lazarus dort auferweckte, sagte er, denk nicht, dass dies seltsam ist, denn es kommt die Stunde, in der alles, was im Grab ist, die Stimme des Menschensohnes hören wird und hervorkommen wird, die einen zur Schande und die anderen zum Leben. Was ist es? Verwandlung. Verwandlung durch das Wort Gottes, das uns zu Söhnen und Töchtern Gottes macht und uns auch in der kommenden Welt das Leben geben wird. Oh mei! Was könnte ich noch sagen? Höre nicht auf andere Dinge, begehre nicht die eitlen Reichtümer dieser Welt, die so schnell vergehen. Baue deine Hoffnung auf die ewigen Dinge, sie werden niemals vergehen. Halte dich an Gottes unveränderliche Hand. Lasst es uns singen. Halte dich an Gottes unveränderlicher Hand fest. Hier ist er. Baue deine Hoffnung auf die ewigen Dinge. Halte dich an Gottes unveränderlicher Hand fest. Wenn unsere Reise vollendet ist, wenn wir Gott treu gewesen sind, wird unser Heim in der Herrlichkeit hell und schön sein, wird unsere entrückte Seele schauen. Halte dich an Gottes unveränderliche Hand. Werde verwandelt. Halte dich an Gottes unwandelbare Hand. Baue deine Hoffnung auf die ewigen Dinge. Halte dich an Gottes unveränderliche Hand. Achte nicht darauf, was die Wissenschaft beweisen kann, wenn sie im Widerspruch zum Wort steht, siehst du? Achte nicht auf die Gemeinde, was sie sagt, wenn es dem Wort widerspricht. Denn wir halten uns an Gottes unveränderliche Hand. Die Zeiten ändern sich, die Wissenschaft verändert sich. Halte dich an der Hand fest, die sich nicht verändern kann. Baue deine Hoffnung auf die ewigen Dinge. Halte dich an Gottes unveränderliche Hand. Vater Gott, in deiner Gegenwart, wie wir uns heute Morgen hier versammelt haben und eine lange, langwierige Botschaft genommen haben, und, o Herr, ich bete, dass du diese Samen in die Herzen dieser Menschen platzieren wirst. Erinnere dich, Herr, wir beten, dass wir zerbrechlich sind und unsere Struktur ist zerbrechlich und wir, manchmal wissen wir nicht, welchen Weg wir einschlagen sollen. Lieber Gott, du übergebe uns. Führe uns durch deinen großen Geist, Herr. Hilf uns. Verlasse uns nie, Vater. Du hast es uns verheißen. Ich verlasse dich nicht und verlasse dich nicht. Ich werde bei dir sein. Und Vater Gott, wir beten, dass du unseren Bruder Leo und Jean leiten wirst. Mach sie, Herr, zu der Art von Leitern, die du über diese Menschen hier haben möchtest. Nicht indem sie ihre eigenen Gedanken gebrauchen, sondern lass den großen Heiligen Geist sie leiten in dem, was sie tun sollen. Segne diese Männer und Frauen, diese jungen Kinder, wie, Herr, für mich. Und ich bete, dass du sie in einem langen Leben bewahren wirst. Lass, wenn es möglich ist, Herr, uns leben, um sein Kommen zu sehen. Wir glauben, dass wir das werden, weil wir sehen, dass jetzt alles so nah ist. Es ist so nah. Gewähre es, Vater. Wir übergeben sie dir mit uns jetzt, um dir zu dienen, im Namen Jesu. Amen. Es tut mir leid, dass ich euch so lange aufgehalten habe. Bruder Leo.